Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe in dieser Ausgabe erneut eine ganz besondere Gästin dabei. Es ist die Anna Gläser. Herzlich willkommen.
Hallo.
Bist du schon zusammengezuckt beim Stichwort Horror-Oktober und Hereditary?
Ein bisschen vor Freude über dieses schöne Klicken.
Ich muss ja sagen, es war sehr, sehr geil. Ich habe den schon im Kino geguckt, was ein bisschen strange war, weil der im Sommer lief. Mhm. Also ein sehr, sehr guter Film jetzt für den Oktober, ein interessanter Film für den Sommer, sagen wir es mal so. Aber im Kino war das halt richtig geil, weil Leute während des Films angefangen haben, so in der vorletzten Reihe auch zu schnalzen mit der Zunge, und das war einfach nur krass.
Ja, vielleicht sollten wir das jetzt im Laufe des Podcasts auch immer unvermutet machen.
Ja, immer mal so rein droppen in so leeren Stellen, einfach nur so ein...
Aber ich hätte jetzt so eine Angst gehabt bei dem Intro, dass ich dieses Klicken versaue.
Ja, mein Herz hat auch etwas mehr geklopft als bei den anderen Operationen normalerweise, aber ja, ist ja alles technisch auch
ja, mittlerweile klappbar.
Ja. Ja, wir haben viel vor. Ja. Ich muss erstmal gucken, was jetzt hier überhaupt die Reihenfolge ist. Also als erstes reden wir mal kurz wieder über dich.
Oh ja, okay.
Hi, hallo.
Hi, also ich bin Anna, ich wurde erst schon quasi vorgestellt im Intro. Und ihr kennt mich vielleicht schon mal, ich war schon mal zu Gast hier in der Second Unit. Wir haben dann worüber haben wir eigentlich gesprochen? Ach ja, über...
Nur die Sonne war Zeuge.
Nur die Sonne war Zeuge, das war richtig schön. Mhm. Ja, und alles, was ich mache, das könnt ihr auf Twitter verfolgen, unter Chicaria. Da fröne ich auch meine Leidenschaft für Badewannen. Das ist jetzt ein bisschen...
Ja, wer die Folge zu Nur die Sonne war Zeuge nicht gehört hat, du hast eine sehr, sehr schöne und interessante Filmforschungsfrage.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber diese Badewanne-Geschichte, dass ich festgestellt habe, dass viele schöne Szenen oder bedeutende Szenen in Badewannen stattfinden, habe ich aus Spaß mal angefangen. Jetzt kann ich einfach nicht mehr aufhören, das weiter zu beobachten.
Also dir fallen einfach Szenen auf in Filmen, die in Badewanne spielen, die in der Regel auch irgendwie relativ wichtig für Figuren oder für Handlungen oder für Motive sind. Und da setzt du jetzt, glaube ich, jedes Mal einfach so ein kleines Lesezeichen auf Twitter mit irgendwie genau. Screenshot und sagst, ah, guck mal, hier schon wieder Badewanne.
Ja, und ich freue mich übrigens auch über jeden, der mir Badewanne zuschickt, was jetzt auch schon ein, zwei Mal passiert ist.
Gleich als erstes, es gibt ja den Bechdel-Test. Ich bin dafür, dass wir jetzt den Chicaria-Test einführen. Nämlich die Frage, ob der Film, den wir jetzt besprechen, auch eine Badewannenszene hat.
Oh Gott. Nein, ich glaube nicht. Mir ist keiner aufgefallen.
Mir ist nämlich auch keiner aufgefallen.
Ja, schade eigentlich. Hm. Hätte bestimmt noch reingepasst.
Vielleicht irgendwo in den Deleted Scenes oder so, aber...
Habe ich gesehen, leider auch nicht.
Ja, Mist.
Ja.
Na gut, dann fällt er schon mal in Sachen Faszination Badewanne ein bisschen durch, aber in ganz vielen anderen Punkten wird er, glaube ich, sehr, sehr viele Punkte bei uns beiden sammeln. Bevor wir noch weitermachen, sollten wir, damit wir es nicht vergessen, eine ganz, ganz deutliche Spoilerwarnung aussprechen.
Ja, unbedingt.
Nicht nur Warnung, sondern ich möchte eigentlich ein Megafon benutzen und von den Dächern schreien, schaut euch diesen Film an. Der ist, also ich finde ihn richtig gut und du, glaube ich, auch.
Ja.
Und es gibt eine ganze Menge toller, toller Sachen in diesem Film, über die wir natürlich auch im Laufe dieser Diskussion hier sprechen wollen und werden. Und deshalb solltet ihr am besten ausmachen, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Es ist auch Oktober. Der Film kommt in ein paar Tagen am 26.10.2018 auf DVD, Blu-ray und VOD, und dann gibt's ihn überall zu gucken und zu streamen. Also macht das auch bitte. Und danach könnt ihr wieder hier zuhören, denn ich will keinen Tweet, ich will keine E-Mail lesen, kein Kommentar, dass hier Leute erst den Podcast hören und dann den Film schauen, weil dann werde ich sauer, weil dann vermiesen wir euch nämlich ganz, ganz viel Spaß an diesem Film.
Ja, ich denke auch. Der Podcast wird um einiges besser, wenn man den Film dann auch dann gesehen hat, sodass man auch das alles genießen kann.
Und vor allen Dingen, wenn man nichts weiß. Also
ja, das ist noch, hier wirklich sehr wichtig.
Noch weniger als nichts ist besser, weil so bin ich auch damals ins Kino gegangen und wusste einfach nur, dass der ziemlich gut wegkommt und so einen kleinen Hype irgendwie um sich hat und sehr hoch gehandelt wird. Und das hat schon gereicht. Dann bin ich ins Kino und war sehr überrascht und auch in vielen Punkten sehr überwältigt. Und das solltet ihr auch tun. Also gerade was so Twists und Turns angeht und so, geht unbedarft ins Kino, nicht ins Kino, aber geht ins Heimkino, das wollte ich sagen. Und schaut euch diesen Film bitte unbedingt an und erst dann kommen wir quasi. Oder so. Dann, bevor wir jetzt auch wirklich auf die Spoiler zu sprechen kommen und so richtig ins Eingemachte springen und noch weiter rumschnalzen, gibt's natürlich auch eine Danksagung. Und zwar in Richtung Patreon und auch in Richtung Steady. In diesem Fall ist es Patreon, denn Ulf P. unterstützt uns dort, der lustigerweise, wenn mich mein Internet-Gossip nicht trügt, der Bruder des Initiators oder eines des der Initiatoren des Horror-Oktobers ist. Also, hier schließen sich wieder Kreise und vielen Dank für die Unterstützung von Ulf, die wir bei Patreon bekommen. Und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann tut das natürlich sehr, sehr gerne bei Patreon, bei Steady. Da kriegt ihr unter anderem auch Zugang zu Livestreams. Ihr könnt das hier live mit anhören und das geht dann eben über Patreon und Steady und da sagen wir auch vielen, vielen Dank und ja. Und wenn ich schon dabei bin, dann können wir eigentlich auch noch Danke sagen an Splendid Film. Das ist das ist der Vertrieb, das Label. Die haben uns beide nämlich mit Blu-ray und DVD ausgestattet. Falls ihr euch jetzt fragt, hey, Moment mal, wie könnt ihr denn über den Film sprechen, wenn er erst in anderthalb Wochen auf DVD erscheint? Wir wurden da schon ein bisschen vorher ausgestattet und sagen natürlich auch vielen Dank dafür. Und das hat super geklappt. Und ja, das ist der Grund, dass wir jetzt auch über den Film sprechen können. Und ja. Du hast, glaube ich, die DVD bekommen. Ich habe die Blu-ray mir zuschicken lassen.
Und genau, das hat wirklich super geklappt.
Ja, genau. Und ja, also keine Sorge, wir werden hier nicht irgendwie bezahlt dafür, dass wir über diesen Film sprechen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, Moment mal, wir werden jetzt, nein. Die Meinung zu diesem Film, die ist komplett kostenlos und das hat damit nichts zu tun. Aber es ist schön, weil kann es sehr müßig sein, so wenn man denn mal so Ideen hat und sagt, ich würde ganz gerne schon mal vorher an den Film irgendwie rankommen, damit ich dann auch den Podcast rechtzeitig irgendwie veröffentlichen kann und so. Und manchmal rennt man dagegen verschlossene Türen und in diesem Fall war Splendid sehr, sehr nett und sehr, sehr freundlich und auch sehr bemüht, uns zu unterstützen und das fand ich schön. Das hat Spaß gemacht und das war ja auch super simpel. Du hast die DVD dann auch direkt im Briefkasten bekommen und ja, das war gut.
Ja, war richtig gut.
So, dann wollen wir langsam zum Film kommen und wir haben es ja schon angedeutet, da gibt es so mehrere Zugänge. Also als allererstes interessiert mich ein bisschen in grober Fassung, was du denn so zum Horror-Oktober machst. Kennst du den Horror-Oktober überhaupt?
Ich kenne den Horror-Oktober und zwar schon seit einigen Jahren, der läuft ja schon ein bisschen. Aber ich verfolge den bisher vor allem passiv. Ich wollte dieses Jahr tatsächlich aktiv mitmachen, jetzt kam mir die Zeit dazwischen. Aber ich habe trotzdem ein bisschen was gesehen und ich lese ganz fleißig alle Reviews und höre alle Podcasts dazu. Deswegen ist er mir schon im Gedächtnis. Und jetzt ist aber das heute tatsächlich das erste Mal, dass ich aktiv was dazu mache.
Also im Sinne von aktiv über einen Film sprechen.
Ja.
Also über einen Horrorfilm sprechen.
Ja.
Aber und so ein bisschen Horrorfilm gucken tust du schon im Oktober.
Ja, ja.
Okay.
Das gehört dazu.
Ja.
Ich glaube, aus der Richtung ist auch dieser Horror-Oktober entstanden, dass das wahrscheinlich sehr viele machen. Und ich finde es gut, dass sich das jetzt so gegründet hat. Dann bleibt man miteinander in Kontakt und nee, ich finde das eine gute Sache.
Wir hatten ja, glaube ich, auch bei unserem anderen Podcast über Jahreszeiten gesprochen, ne?
Genau, über Sommerfilme. Jetzt passt das ja klasse dazu mit dem Oktoberfilm.
Ja, so ein bisschen Herbststimmung kommt ja schon auf bei Hereditary.
Ja, was übrigens sehr interessant ist, weil ich glaube, ich habe gelesen, die wollten das erst im Winter filmen und aus Zeitgründen hat das nicht geklappt und deswegen ist das jetzt, glaube ich, entweder im Frühjahr oder im Herbst dann gefilmt worden. Deswegen ist es trotzdem grün. Eigentlich war eine Schneelandschaft vorgesehen, passt jetzt sogar besser, finde ich.
Stimmt, ja. Und ja, also der, was mir jetzt auch so im Rücken ist mein Fenster, und wenn ich da jetzt rausgucke, ist es irgendwie noch nicht mal 8 Uhr abends und es ist schon wieder stockdunkel, und das ist irgendwie auch Herbst, so diese Dunkelheit, die jetzt wieder so dazu kommt. Und da finde ich, ist das so mit Horrorfilmen, das kann man schon mal machen. Also Horror-Oktober ist ja auch immer ein bisschen viel, finde ich, so mit 13 Filmen, die ja im klassischen Horror-Oktober-Konzept irgendwie vorgesehen sind, die schaffe ich auch nicht. Also da
aber umso größer ist meine Bewunderung immer für die, die es tatsächlich schaffen und die dann tatsächlich noch kleine Reviews verfassen. Also ja, ist eigentlich eine schöne Sache.
Ja, aber ne, wir leisten unseren Beitrag mit diesem Podcast, mit dieser Ausgabe und auch mit diesem Film. Was wusstest du denn über den Film? Also ich habe dich, glaube ich, angeschrieben, habe gesagt, hier, Horror-Oktober, hast du Bock? Und hast du dann nicht sogar den Film vorgeschlagen?
Nein, ich glaube du, weil ich dachte, ich komme noch nicht an ihn ran. Jetzt hat das ja so gut geklappt. Mhm. Ich wusste relativ wenig über den Film, weil ich unseren eigenen Rat im Voraus befolgt habe. Also ich wusste, dass es ihn gab und ich wollte ihn unbedingt sehen. Und ich habe auch so vorsichtig immer angefragt, Leute, die ihn gesehen haben, ja, wie fandet ihr das? Aber erzählt mir nur nichts. Und ja, und deswegen relativ wenig über die Handlung. Ich habe auch den Trailer extra nicht gesehen. Mhm. Deswegen, ja, war das immer so wie ein kleines Gespenst, dieser Film. Ich wusste so ungefähr schon, worum es geht, aber keine Details. Und aber wollte mir den wirklich erst im Ganzen ansehen.
Aber du hast wahrscheinlich auch so das Feedback wahrgenommen.
Genau.
Ne? So diese ganzen,
ja, da kommen wir ja nicht drum rum.
Ja, diese ganzen Lobpreisungen und das ja wirklich. Also das, ich glaube, der Film, vielleicht auch nur im kleineren und vielleicht auch eher so in cineastischen Kreisen, aber ich glaube schon, dass der auch ein paar Wellen geschlagen hat. Und ja, hoffentlich jetzt noch mehr Wellen schlagen wird zum Heimkino-Start. Und ja. Mal schauen. Ja, ich hatte den halt schon geguckt. Ich hatte den im Sommer, wie gesagt, als der rauskam, im Kino dann geguckt. Wusste vorher auch nichts, außer halt irgendwie, dass das was ganz Besonderes sein soll und was Gutes sein soll. Der Trailer, ich glaube, den habe ich mir irgendwie nochmal neulich angeguckt oder so. Auf jeden Fall ist der Trailer sehr, sehr gut, weil der eigentlich nichts über den Film sagt.
Also, was immer gut ist.
Ja, also das ist für mich, das erinnert mich an auch so einen Oktoberfilm. David Fincher, was war denn sein letzter hier mit Ben Affleck? Wieso komme ich nicht auf den Tisch? Gone Girl.
Ah, alles klar, ja.
Hast du den mal gesehen?
Den habe ich gesehen, ja.
Ja, weil da ist es nämlich auch so, dass der Trailer sehr gezielt einen Eindruck vermittelt, der mit dem Film selber gar nicht viel zu tun hat. Also der Trailer stellt ihn sehr stark in diese Mörderrichtung und sie sehr stark in diese Opferrichtung und liefert im Grunde genommen schon so die perfekte Voreingenommenheit. Täuschung. Ja, Täuschung, Voreingenommenheit. Wenn du damit ins Kino gehst, dann bist du schon mal richtig gut vorbereitet, um vom Film überrascht zu werden. Und genauso ist es bei Hereditary, dass halt der Trailer sehr stark auf diese Oma und die Oma stirbt und sehr, sehr viel mit dem Mädchen, mit der Charlie irgendwie auch macht und ihr Schnalzen und auch der Schnitt und so. Das ist sehr, also lustigerweise kommt der Film ja irgendwie dann, glaube ich, am Ende doch wieder so bei dem Thema an mit Dämon und so klassisch Horrorfilm, aber worum es eigentlich in einem Film geht, erfährst du in dem Trailer gar nicht. So, nix mit Familie, nix mit kaputter Sohn, tote Tochter und völlig zerstörte Mutter, so. Das ist da alles noch gar nicht so drin. Das deswegen, also sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall. Ich mag das, wenn Filme den Schritt mitdenken und den Trailer eben nicht komplett vorwegnehmen, also dass der Trailer nicht komplett den Film vorwegnimmt, sondern dass der Trailer, wie du sagst, eine gute Täuschung für den Film ist, aber einen guten Eindruck, aber halt gar nichts irgendwie vom eigentlichen Film zeigt und sagt. Und das hat er ziemlich gut hingekriegt. Und ja, die Überraschung im Kino war groß bei mir und Ja, wie gesagt, inklusive Leuten, die angefangen haben, in der letzten Reihe zu schnalzen an den richtigen Momenten und anderen Leuten, die dann irgendwie drei Reihen davor völlig zusammengezuckt sind und damit dann der halbe Saal auch zusammenzuckt. Und das war schon sehr gut gemacht.
Ja, sehr gut.
Also, ja. Ich meine, der Film lädt auch eigentlich dazu ein. Das war ja damals bei dem Remake von S von Stephen King,
ja,
dass ja irgendwie auf einmal Leute im Clownskostümen mit roten Ballons schon im Kino saßen und die Leute verrückt gemacht haben. Und ich hoffe, dass dieser Film auch so...
Wie war das? Gerade bei S, da war ich auch im Kino, da war das ja richtig, man hatte richtig das Gefühl, die Leute haben jetzt richtig Bock darauf und die sind da rein und die wollten das sehen und da war schon so diese Stimmung da. Wie war das bei Hereditary?
Gute Frage. Also es war ein kleiner Saal und auch nicht allzu viele Leute mit denen wir da im Kino waren, aber ich hatte schon so das Gefühl, dass die Stimmung sehr, sehr gut von der Leinwand in den Saal wanderte. Also die eine Szene, die in meinen Augen krasseste Szene überhaupt so, über die wir auch noch sprechen werden, die hat schon, glaube ich, so sämtlichen Sauerstoff aus dem Saal entzogen, so dass irgendwie alle nur noch da saßen und schockiert waren. So, das hat schon gut funktioniert. Also das, ja.
Ja, weil gerade bei Horror ist es mir dann schon öfter mal passiert, dass man so ein vermeintlich skeptisches Publikum hat, so, die dann, oh, war ja jetzt so vorhersehbar und so, die das so kommentieren, was mich wahnsinnig ärgert.
Kommt so, auf den Film drauf an, ne? Also, ja. So, aber du hast schon recht, das ist dann auch nicht mehr so die richtige Horrorstimmung. Also, das ist dann eher so Sneak Preview-Niveau, wo man dann vielleicht irgendwie Spaß mit dem Film haben kann und so. Aber also bei dem, da war Totenstille, das hat komplett funktioniert,
das Ding. Ja, kann ich mir
vorstellen. Also, ja. Aber gut, dann lass uns mal reingehen, einsteigen und noch einmal sämtliche Spoilerwarnung aussprechen, weil ab jetzt geht's richtig ans Eingemachte. Jetzt machen wir uns die Hände schmutzig. Jetzt ja. Am besten mit einer kleinen Erinnerung in Sachen Plot. Ich weiß nicht, ob du das noch hinkriegst, den Film kurz zusammenzufassen, was passiert bei Hereditary.
Genau. Na, ich kann es ja mal versuchen, du ergänzt am besten. Also wir befinden uns fast von Anfang an in dieser kleinen Kleinfamilie, bestehend aus der Mutter, gespielt von Toni Collette als Annie. Dann haben wir den, ist auch sehr toll gespielten Vater, Steve. Und insgesamt zwei Kinder, Peter und Charlie. Peter normaler, ich weiß nicht, wie alt soll er sein, wahrscheinlich so 16, 17 Jahre alt.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Und die jüngere Charlie, so wahrscheinlich 10 Jahre alt, die von Anfang an ziemlich creepy rüberkommt. In ihrem Auftreten, in ihrem Aussehen schon, was sie ja angezogen haben. Und die befinden sich gerade sie haben den Trauerfall hinter sich, ihre Großmutter ist gestorben. Und so beginnt das Ganze. Und sie wohnen zusammen in diesem Haus, relativ abgeschottet im Wald. Und beginnt das gleich mit der Beerdigung? Ich glaube schon.
Ja, ich glaube auch, das erste Bild ist doch die, wie sagt man, Sterbeahndung oder Sterbe... Announcement, also das dieser Text, der dann in Zeitungen veröffentlicht wird, so
genau, ja.
Sie ist von uns gegangen und eine Großmutter geht von uns und eine liebevolle Mutter und die Trauerfeier ist an dem und dem Ort. Das ist, glaube ich, das Erste, was wir sehen von dem Film.
Ja, und dann sehen wir so langsam, wie sich die Familie fertig macht, um zu dieser Trauerfeier zu gehen. Ich glaube, der Vater, der sowieso hier alle zusammenhalten will, über den ganzen Film hinaus, der beginnt von Raum zu Raum zu gehen und die Familie zusammenzutreiben, weil sie jetzt auf diese Beerdigung müssen. Ja. Und dann geht es, ich weiß nicht, wie weit wollen wir das weiterführen?
Ja, einmal komplett durch, würde ich sagen, ne? Also, man will eigentlich nicht über diese Momente alle sprechen, weil die so kostbar sind, aber wir müssen's.
Ja, dann haben wir Dann geht das weiter bis zur Beerdigung der Großmutter, wo die Mutter eine Rede hält, sozusagen, über ihre Mutter, wo sie schon andeutet, dass in der Familie nicht alles so läuft, wie es in einer Traumfamilie hätte laufen sollen. Sie deutet an, dass sie ihre Mutter nicht richtig kennt, dass sie es als Verrat empfindet, überhaupt auf ihre Beerdigung zu sprechen und dass sie auch die Hälfte der Leute, die da sitzen, ihr ja nicht bekannt sind. Und wir kommen von dieser Beerdigung dann auch wieder zurück in das Haus. Das war nur ein kleiner Ausflug quasi. Und beobachten dann, wie die Familie mit dem Verlust umgeht. Und das machen sie ganz unterschiedlich. Wir haben ja der Vater, der eigentlich versucht, diese Familie dann zusammenzuhalten. Die, ich glaube, am meisten betroffen ist tatsächlich die Charlie, die kleine Charlie, da, das finden wir da auch raus, ihre Großmutter der größte Bezugspunkt war. Ihre Mutter hat sie sozusagen ihre Großmutter zu überlassen. Ja, jetzt kommen wir schon in diese ganze Mystik hinein. Wieso, weshalb, warum das so ist. Und auf jeden Fall hat sie die größte Beziehung zu ihrer Großmutter gehabt. Das sieht man auch an dem, an der Folge, wo Toni Collette tatsächlich mit ihrer Tochter kommunizieren will. In dieser klassischen Zu-Bett-Bringen-Szene. So,
Mama bringt sich, die Kleine zu Bett.
Ja, wo sich so gegenseitig abgeklopft wird. Ja, wie geht's dir und wie geht's mir? Und wo Charlie dann sagt, ja, wer soll sich denn nun um mich kümmern? So quasi, als gäbe es jetzt niemanden mehr, der sich um sie kümmert. Und es beschreibt schon ihren Verlust, den sie dann wahrscheinlich am meisten empfunden hat. Über, ja, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber wird zumindest erstmal so angedeutet, dass die beiden den besten Draht zueinander hatten.
Ja, also das auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch noch an die Szene, wo dann der Vater bei dem Sohn mal so kurz irgendwie ins Zimmer guckt und auch so fragt, Mensch, so, wie bist du drauf, wie geht's dir? Und er sagt so, ja, alles irgendwie eher normal so. Und Vater nochmal.
Ja, und mit der schönen Frage, bist du nicht traurig?
So? Und er zuckt, glaube ich, nur so ein bisschen mit den Schultern und sagt so, ja, ja. Und, ja, vielleicht so, ja, wenn es sein muss. Und Charlie ist halt komplett anders, ne? Also für die bricht mehr oder weniger eine Welt zusammen, wie du sagst, die hat ihre Existenzängste auf einmal da irgendwie, weil sie sagt, niemand ist mehr für mich da und wer kümmert sich jetzt um mich und so. Das ist
obwohl
schon
ist ja nicht
hart,
so ich, als würden wir Emotionen von ihr erkennen können. Also sie ist ja
mit Emotionen haben sie es alle nicht so sehr, glaube ich, in der Familie, aber da werden wir auch noch ein bisschen tiefer graben müssen. Ja. Aber interessanterweise ist dann auch die Mutter, also Annie, wie gesagt, gespielt von Toni Collette, die fantastisch ist in dem Film, die versucht das Ganze ja auch irgendwie zu verarbeiten und landet dann ja in dieser Selbsthilfegruppe.
Ja, einerseits und andererseits in ihren, sie hat ja so Bastelarbeiten.
Ja.
Da können wir ja später nochmal drauf zurückkommen, aber diese Selbsthilfegruppe wird jetzt, glaube ich, interessanter.
Ja, ein wunderbarer Moment, so schöner Stuhlkreis, auch von der Inszenierung her fand ich das halt richtig geil, weil sie sitzt da so in der Mitte und dann fährt die Kamera halt in dem Moment, als sie anfängt zu reden, so die Gruppe sagt so, ja, kannst auch gerne dich beteiligen und sie will zuerst nicht, aber dann schon und dann fährt diese Kamera halt so ganz langsam auf sie zu und das ist so ein richtig geiler Monolog, wo halt bei ihr eigentlich so der Damm bricht, weil das Thema Trauer da jetzt nicht so groß ist wie eher so das Aufreißen alter Wunden, also weil das so ein Infodump auch ist. Also wir erfahren als Zuschauer in dem Moment halt wahnsinnig viel über das Verhältnis von ihr zu ihrer eigenen Mutter, eben verstorbenen Mutter und wie kaputt diese komplette Familie einfach ist.
Ja, diese ganze Hintergrundgeschichte von dieser Familie, ihrem Vater, ihrem Bruder.
Ja.
Da geht das richtig los und gerade im Kontrast dazu, weil sie ja in der Familie, ja, wie geht's dir? Ja, geht gut. Und dann kommt sie in diese Trauergruppe und dann denkt man, okay, war doch nicht gut. Sie beginnt dann ihren Monolog dem sie sich tatsächlich dieser fremden Gruppe öffnen kann.
Ja, und auch, ich fand es auch sehr interessant, was da so aus ihr rauskommt, ne? Weil sie sich halt, ja. Sie fühlt sich halt, also das war ja weniger Trauer um die verstorbene Mutter und irgendwelche, ich hatte das Gefühl, dass das weniger eine Auseinandersetzung mit dieser Trauer ist, als vielmehr eine allgemeine Unzufriedenheit in ihrer eigenen Familie. Also ich glaube, das endet ja irgendwie damit, dass sie das Gefühl hat, für irgendwas schuldig zu sein, ohne zu wissen, wofür sie eigentlich schuldig ist. Und dieses Gefühl von dieser unbestimmten Schuld, das ist das, was eigentlich so aus ihr rauskommt, was jetzt vielleicht ausgelöst wurde durch den Todesfall, aber glaube ich jetzt gar nicht so direkt damit, also dass da so ein kausaler Zusammenhang ist. Das ist vielleicht eher der Auslöser, dass sie sich mal diesem Gefühl klar wird, was wahrscheinlich vor der Handlung des Filmes, vor dem Todesfall der Mutter, in ihrer eigenen Familie, da in der eigenen Ehe mit den eigenen Kindern irgendwie so ein Thema ist. So.
Ja, gleichzeitig die Suche nach Gründen. Also ich finde das ja relativ schnell. Ja, das ist einfach in unserer Familie so. Und dann zählt sie so relativ nüchtern auf. Ja, also mein Vater hatte Depressionen und mein Bruder hat sich zu Tode gehungert und glaube ich sogar mit medizinischen Fachbegriffen relativ spröd, sage ich mal.
Ja.
Hat sie das so runtergebetet, so mit dem, als wäre das jetzt einfach so und das ist der Grund und deswegen ist das so und das sollen auch bitte alle in dieser Trauergruppe wahrnehmen und wissen.
Ja.
Ja.
Und ja, dann, also erstmal ist so die Familie nach dieser ganzen, nach dem Tod der Großmutter, also das ist schon ein Wendepunkt in der Familie, aber es ist erstmal gar nicht so, wie soll ich sagen, es kommt noch schlimmer, sagen wir es mal so.
Das können wir heute noch mehrmals sagen.
Ja, und deshalb fand ich den Trailer auch so geil, weil der Trailer halt im Grunde genommen so bei der Exposition, bei dem ersten Akt irgendwie bleibt und der Film dreht aber noch viel, viel weiter auf. So, das ist, es ist so für uns als Zuschauer der Ausgangspunkt für die Familie. Für die Familie selbst scheint das jetzt nicht so ein Riesending zu sein. Jeder versucht damit irgendwie mal mehr, mal weniger umzugehen, aber so ein bisschen die Konflikte in der Familie, die scheint es auch davor gegeben zu haben, weil
ich wollte gerade sagen, also so mit dem Wendepunkt weiß ich nicht, ob ich da mitgehen könnte, weil meiner Meinung nach ist gar nicht so viel passiert. Also nicht innerhalb dieser Familiendynamik. Und das sieht man, glaube ich, am besten anhand des Vaters. Das ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt. Und so in Gedanken habe ich ihn immer dem Wanderer genannt, weil er macht den ganzen Film nichts anderes, als von Raum zu wandern und so abzuchecken, was die Familienmitglieder so treiben. Und er findet ja auch gleich am Anfang Charlie in diesem Baumhaus. Das sollte man vielleicht noch sagen, außerhalb des Hauses, des Einfamilienhauses, gibt es noch dieses Baumhaus, was später noch wichtig werden wird. Und dort befindet sich schon Charlie, sie schläft dort immer, obwohl es viel zu kalt ist. Und er weckt sie dort und dann geht er weiter zu seinem Sohn und weckt ihn in seinem eigenen Zimmer. Jeder hat in diesem Haus einen eigenen Raum. Und für Annie ist das ihr Arbeitsraum, in dem sie ihre Miniaturmodelle erstellt, wobei sie jetzt bei ihren persönlichen Tragödien ihren Fokus verliert ein bisschen. Sie hat ja eine Auftragsarbeit, die sie erledigen muss für eine Ausstellung. Und sie widmet sich jetzt aber lieber den Miniaturen, die ihr eigenes Leben betreffen. Also ich glaube, sie stellt das Hospiz nach, wo ihre Mutter dann gestorben ist. Die übrigens, was sagt sie, welche schizophren geworden ist? Oder war das der Bruder?
War es nicht der Vater? Ich weiß das gar nicht mehr genau.
Gott. Ja, auf jeden Fall auch an einer psychischen Krankheit gelitten hat am Ende. Und versucht so mit den Dingen umzugehen, indem sie die nachbaut, nachstellt.
Ja, und der Film, ich sag es, es geht noch schlimmer, denn ein großartiger Moment, als dann, hast du Geschwister eigentlich?
Ja, zwei.
Größere oder kleinere Geschwister?
Eine große Schwester und eine kleine Schwester.
Okay, dann kannst du, glaube ich, auch gut fühlen, was ich gefühlt habe, als der Film dann weiterging. Klassisches Familienthema, ja. Irgendwie so. Ja. So ein Mann mit 16, 17 will irgendwie auf die Party gehen und auf der Party ist halt so das Mädel, was er aus der Schule kennt und auch gerne mag und vielleicht ein bisschen mehr mögen würde und er hat Bock auf Party und kündigt das schon mal an.
Und genau.
Die Mutter, also Annie, sagt, ja, dann frag doch mal deine Schwester, ob die mitkommen will. Und das ist so
klassischer Move, ja.
Klassischer Move und jedes größere Geschwister in dieser Welt da draußen weiß, was für ein Scheiß-Move das ist. Wenn
ja,
dann
ich habe auch
ja?
automatisch mit den Augen gerollt, als ich das gehört habe.
Ja, man kennt es. Ja. So. Es gibt Momente, wo man die kleinen Geschwister einfach, also ich habe auch kleine Geschwister, ich habe auch größere, aber ich habe auch kleinere. Und das ist so gern, wie man die kleinen Geschwister dann meistens hat. Es gibt so Momente, wo man dann sagt so, nee, jetzt bin ich aber mal der große Bruder und der große Bruder hat jetzt mal keine Lust auf die kleinen Geschwister. Und das ist auch schon so ein geiler Dialog, weil der auch schon so passiv-aggressiv zwischen den beiden ist. So. Sie macht ihm da so einen Vorwurf schon, dass er ja nicht mal seine Schwester gefragt hat. Er weiß, dass sie weiß, dass er sie gar nicht dabei haben will und auf jeden Fall großartig. Und es endet damit, dass er sie dann mit zu der Party schleppen muss und das auch tut und die Charlie auch gar keinen Bock eigentlich auf die Party hat, aber weil jetzt irgendwie Mutter und Sohn so einen latenten Streit miteinander ausfechten, ist sie so ein bisschen die Leidtragende und wird halt mitgeschleppt zur Party.
Ja.
Und Sohnemann freut sich schon aufs Gras und freut sich auf Party und Exzess und eine gute Zeit und muss halt irgendwie die kleine Schwester parken. Die muss halt irgendwie außer Gefecht gesetzt werden, so ein bisschen. Die muss beschäftigt werden.
Das war ein schöner freudscher Versprecher, außer Gefecht gesetzt werden.
Ja, nicht ganz so, wie es denn passiert, aber irgendwie ja schon.
Ja, weil dann nimmt das Unheil schon seinen Lauf. Er versucht, seine Schwester da irgendwie in der Küche zu parken, um dann sich der Party zu widmen. Und seine Schwester beginnt, Schokoladentorte zu essen, die mit Nüssen versetzt ist. Und wir erfahren schon relativ zu Anfang des Films, dass sie sehr allergisch gegen Nüsse ist und sie deshalb einen allergischen Schock bekommt. Wir müssen übrigens reden, dass diese Eltern die schlechtesten Eltern der Welt sind. Das zeigt sich an mehreren Ereignissen. Dieses Kind hatte schon bestimmt dreimal in diesem Film beinahe einen allergischen Schock und sie hat trotzdem keinen EpiPen irgendwie dabei. Aber gut. Und sie bekommt diesen allergischen Schock und er setzt sie ins Auto, um sie ins Krankenhaus zu fahren.
Und es ist so geil, es ist, also ja. Diese Szene, dieses ganze Ding,
ist perfekt.
Das wird ja noch weitergehen. Das ist so großartig gemacht, weil das so die kleinsten Momente aufeinander aufbauen. Du siehst Stück für Stück, wie dein Kartenhaus aufgebaut wird, was dann natürlich in sich zusammenfallen muss. Das geht schon los, dass ich habe den jetzt ein zweites Mal geguckt, so da konnte ich dann auf ein paar Sachen nochmal besser achten. Aber ich glaube, die kommen schon irgendwie zur Party rein und du siehst schon irgendwie, ich glaube, die Kamera schwenkt so ein bisschen durch das Partygeschehen und hier wird getanzt und da ist irgendwie ein bisschen Deko im Hintergrund und ah, guck mal hier in der Küche, da werden Nüsse gehackt und da wird irgendwie gebacken und so. Das wird schon, also der ganze Film deutet immer wieder in kleinen Details an, was passieren wird und dann sieht man sie halt. Man sieht, glaube ich, erst ihn, wie er halt irgendwie mit der Bong im Schlafzimmer irgendwie sitzt und seine Angebetete neben ihm und seine Party ganz gut läuft und dann irgendwie der Schnitt auf Charlie, die halt irgendwie schon richtig schön schokoladenverschmierten Mund hat und so einen Kuchen in sich reinstopft und so langsam schon schwerer atmet. So dieses leichte Röcheln, was man schon hört. Und wie du sagst, als Zuschauer bist du schon immer einen Schritt voraus und weißt, Scheiße.
Ja.
Und dann schnappt sie sich halt irgendwie ein Glas Wasser und trinkt erstmal. Und das ist auch so geil, weil dann steht sie auf einmal vor dem Bruder, vor Peter und rot angelaufen und kriegt kaum noch Luft und steht einfach nur da und sagt, ich kann nicht atmen. So.
Also, ja, die ist wirklich toll. Das ist alles daran ist toll. Bis auch diese Autofahrt dann.
Ja, und
wie er sich schnappt und in das Auto zerrt.
Und da geht's schon los. Da geht's schon los. Das ist so, für mich ist dieser Teil der schlimmste Albtraum als großer Bruder ever.
Ja.
Dieses Gefühl von ja, irgendwie, weiß ich nicht, Kontrollverlust oder irgendwie auch Verantwortung. Also als großes Geschwister hast du ja oft eine Verantwortung gegenüber deinen kleinen Geschwistern. Und wenn da was schief läuft, dann finde ich haut, also dieser ganze Teil hat richtig in meine Magen gegengehauen. Das war für mich.
Ja.
Das ist das Schlimmste.
Ich konnte auch diese Panik konnte ich so nachvollziehen, weil zumindest jeder, der kleine Geschwister hat, das irgendwann schon mal erlebt, dass irgendwas passiert ist und diese Panik, die dann hochkommt.
Die Panik, die da hochkommt und auch dieses, also dadurch, dass er halt sich schon mit Marihuana so ein bisschen betäubt hat, halt macht das ja alles noch viel, viel schlimmer. Also du weißt ja, dass er beeinträchtigt ist. Du weißt ja, dass das eigentlich nicht gut ausgehen kann. Und wie du sagst, er stopft sie ins Auto, er fährt dann irgendwie schon mit 100 Meilen pro Stunde, was weiß ich nicht, 160, 180 oder sonst was ist, über die Landstraße. Und auch so, die Musik wird immer intensiver und sie sitzt auf der Rückbank und strampelt
diese
wirklich
Füße,
um ihr Leben.
Diese Füße, ja.
Und kurbelt dann so langsam das Fenster runter. Du siehst seinen Blick, der ganz oft in diesen Rückspiegel wandert. Der ganz panisch, obwohl er high ist, versucht irgendwie zu retten, was zu retten ist. Und sie kurbelt weiter das Fenster runter und steckt den Kopf halt aus dem Fenster, um irgendwie Luft zu bekommen. Und dann ist auf einmal mitten auf der Landstraße, ich weiß auch gar nicht, was es ist.
Ein Reh oder sowas?
Irgendwas auf jeden Fall. Und er weicht aus und in dem Moment, wo er ausweicht, rammt ihr Kopf einen Strompfeiler, der am Straßenrand steht. Und es ist auch, also handwerklich ist der Film wahnsinnig gut gemacht.
Ja.
Und hier in diesem ganzen Moment, in dieser ganzen Abfolge zeigt sich, wie gut er gemacht ist, weil Schnitt, Musik, alles ist so perfekt, dass halt dieser Moment, wie die kleine Schwester durch das Autofahren des großen Bruders enthauptet wird, ist hammermäßig gemacht.
Ja, das ist wirklich so wahnsinnig gut. Und ich musste auch, als ich das erste Mal gesehen habe, ich habe mir dann diese Szene komplett nochmal von der Party bis später nochmal angesehen. Ich war so überrascht davon, dass die Schwester auf einmal enthauptet wird. Ich habe das dann, also es lässt sich ja ahnen, aber irgendwie war ich trotzdem super überrascht. Ich musste erstmal kurz auflachen, weil ich das überhaupt nicht erwartet habe. Also es war so ein Moment irgendwie, ich weiß gar nicht. Es war richtig gut. Und dann folgt aber eigentlich mein Lieblingsmoment. Und zwar sehen wir nur den Bruder und wie er sich dann gar nicht mehr traut, in diesen Rückspiegel zu gucken. Und dann bleibt das, glaube ich, sogar 3-4 Minuten und wir sehen nur diesen Horror auf seinem Gesicht. So.
Ja, und das ist auch, wie du sagst, dieser Horror auf seinem Gesicht. Und das war auch der Moment, als ich den im Kino gesehen habe, wo du Stecknadeln fallen hören konntest, weil alle wahnsinnig schockiert waren. Wie du sagst, es war unfassbar überraschend, obwohl der Film halt irgendwie dahin lenkt. Aber wie du sagst, ich war auch das erste Mal völlig überfordert und also emotional überfordert von dem Moment. Und es ist so geil, weil der Film, und da beginnt, das ist für mich Horror. Das ist für mich halt, das habe ich bei dem Film auch noch mal gelernt. Das ist für mich, das ist so, ich glaube, das habe ich auch schon öfter mal im Podcast erzählt, weil ich immer wieder dran denken muss. Es gibt das Videospiel Resident Evil.
Mhm.
Und da gab es mal so ein Remake von auf dem GameCube. Und das habe ich halt auch gespielt. Und das ist halt, es ist ein bisschen banal, aber es ist halt so eine wahnsinnig geile Hülle von diesem Spiel. Also die DVD-Hülle. Weil hinten auf der Rückseite, genauso wie bei Filmen, stehen dann ja immer wieder, oh, das und das passiert und hier ist der Plot und das sind die tollen Action-Elemente und deshalb willst du das Spiel kaufen. Auf der Rückseite von diesem Remake steht nur ein Wort drauf. Terror. Und das ist für mich das entscheidende Wort, weil genau das habe ich in diesem Film seit dieser Szene ununterbrochen gespürt. In dieser Szene unfassbar intensiv, weil der Film uns ja nicht rauslässt. Er bleibt bei Peter, wie du sagst. Die Reaktion von Peter, das völlig, weil ich als Zuschauer bin ja schon massiv überfordert emotional. Und dann erlaubt der Film ja nicht mal den rettenden Schnitt, der sagt, 2 Wochen später, wir sind auf der Beerdigung. Das wäre ja auch schon schlimm genug, ja. Auch krass genug.
Ja.
Aber er bleibt bei Peter, der völlig stoned am Steuer eines Autos sitzt, wo gerade auf der Rückbank seine eigene Schwester enthauptet wurde.
Und die bleibt ganz, ganz lange auf seinem Gesicht. Und dann wären wir trotzdem noch nicht erlöst. Dann wird, glaube ich, auf seine Füße gezeigt, wie er ganz langsam dieses Bremspedal loslässt und dann langsam losrollt. Also wir bleiben eine ganze Weile noch bei Peter. Also was Wahnsinn ist. Und wie er dann zu Hause in die Einfahrt da einfährt. Und
das sind so wichtige Momente, die der Film nicht weglässt, sondern die sind halt so furchtbar. Weil allein der Gedanke, weißt du, das bei mir ging halt das Kopfkino dann sofort los. Allein der Gedanke, dass so etwas passieren kann. Fuck.
Und der Gedanke, jetzt fährt er mit diesem Wissen nach Hause und er fährt mit dem Auto in die Einfahrt und dann weißt du genau, jetzt musst du deinen Eltern gegenüber treten und denen was Unerklärliches erzählen, weil erstens die Situation ist ja vollkommen verrückt.
Ja.
Und selbst wenn es nicht wäre, wäre das ja, wie willst du das sowas deinen Eltern erzählen? Also ist der Horror, ist eigentlich... Das ist Wahnsinn.
Ja, sag ich ja, das ist purer Terror. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und es wird halt durchgespielt. Es wird, jeder Schritt wird halt gezeigt. Und das meine ich halt mit, es gibt halt keine rettende Auslassung, die uns halt irgendwie zeitlich nach vorne wirft, sondern wir müssen mit ihm auf die Auffahrt fahren. Allein der Gedanke, dass du mit dem Familienauto nach Hause kommst und auf der Rückbank liegt die enthauptete Schwester. Und dann kommt er aus dem Auto raus und ich glaube, wir sehen sogar, wie er irgendwie ins Haus reinkommt und wie er völlig apathisch, völlig neben der Spur irgendwie in sein Bett, also in sein Zimmer geht, ins Bett fällt und auch da die Kamera auf seinem Gesicht bleibt und diese völlige Überforderung weiterhin zeigt. Und dann gibt's, glaube ich, dann wird ein bisschen gesprungen, ich weiß nicht, ob geschnitten wird oder so eine kleine Transition kommt, aber auf jeden Fall bleiben wir auf dem Gesicht. Und es ist der nächste Morgen. Und du siehst
nur
halt,
das Licht verändert sich.
Und du siehst halt immer noch in seinem Gesicht, dass sich gar nichts verändert hat. Und B, du hörst auf einmal im Hintergrund, dass die Mutter wach wird und langsam die Treppe runtergeht. Und irgendwann ja das Unausweichliche passieren muss. Weil wie du sagst, wie völlig nachvollziehbar, dass er überhaupt nicht in der Lage ist, mit irgendjemandem über irgendwas zu reden, schon gar nicht mit seinen eigenen Eltern darüber, dass er die eigene Schwester enthauptet hat. Und dann muss aber die Mutter genau das ja irgendwie erfahren. Und so gut, weil wir das einfach nicht sehen. Wir sehen sein Gesicht dabei, wir sehen seine Reaktion dabei und hören, wie die Mutter anfängt, aus tiefster Seele zu schreien. Und das ist einfach, es ist so schlimm alles. Es ist so schlimm. Ja. Und wie sie denn auf der Beerdigung, ich glaube, wir sehen sogar noch irgendwie davor, wie sie nachts im Schlafzimmer auf dem Boden zusammengekauert ist und unfassbar schreit und schreit und schreit und der Vater irgendwie versucht daneben zu sitzen und irgendwie beizustehen und dann beginnt halt erst das eigentliche Trauma in der Familie, der eigentliche Schrecken in der Familie, weil Großmutter stirbt, ist nicht schön, aber danach ist einfach alles vorbei.
Ja. Und vor allem, auch wir als Zuschauer, diese Figur von Charlie, die wurde ja so präzise, so mit viel Mühe eingeführt.
Ja.
Wir im ersten Drittel des Films ging es zu einem großen Teil fast nur um Charlie. Und dann mit einem Schlag tatsächlichen...
wortwörtlich, ja.
Ist diese gesamte Figur einfach ausgelöscht. Das finde ich auch so toll, wie der uns da auf eine falsche Fährte lockt. Weil so wie die Figur eingeführt ist, müsste man glauben, die spielt sehr viel länger eine Rolle, als sie es dann tatsächlich tut.
Ja.
Macht sie dann zwar noch indirekt, aber ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, dann mit der Familiendynamik, was ich manifestiert in meiner zweiten Lieblingsszene.
Die Dinner-Szene?
Dieses Abendessen.
Ja.
Und das ist der zweite Horror. Das ist der Horror, diese unausgesprochene Familientragik da.
Ja.
Und die dann doch irgendwie ausgesprochen wird, aber dieses Thema sich zu lösen. Also alle haben wahnsinnige Schuldgefühle. Der Bruder hat wahnsinnige Schuldgefühle, weil er denkt, er ist schuld am Tod seiner Schwester. Die Mutter hat auch Schuldgefühle. Und dann tun sie das sich gegenseitig in ihrer ja, Trauer in die Schuhe schieben, so dass das kurz mal eskaliert. Aber das ist gar nicht das Schlimme. Das Schlimme ist der Moment davor, in dem sie so an diesem Tisch sitzen, so ohne dass sie sich noch irgendwas zu sagen hätten, weil alles, was sie sagen würden, das wäre diese Schuldzuweisung und diese Trauer,
ja.
Diese Spannung, die da herrscht. Das ist ich weiß nicht, das hat mich super mitgenommen.
Auch da, ich liebe den Sinn für Details bei dem Film, weil erstmal ging es ja schon damit los, dass der Vater das Essen gemacht hat.
Ach, stimmt,
und
ja, genau.
Der Sohn kommt irgendwie nach Hause und ist auch immer noch völlig neben der Spur. Der ist wirklich, der rennt wie ein Zombie durch die Gegend. Tiefste Augenringe, ich glaube, der weiß nachvollziehbarerweise gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Man sieht ihn teilweise auch irgendwie an der Schule, wie er mit irgendwelchen Idioten rumhängt, um sich einfach nur mit Marihuana zu betäuben und die halt irgendwelche dummen, was auch immer für Teenager-Gespräche da führen und er einfach nur das als Medizin benutzt und Panikattacken bekommt und selber auf einmal irgendwie keine Luft kriegt und einfach pure Hölle lebt so. Und Vater steht aber zu Hause am Herd und versucht irgendwie Familie über das Essen zusammenzuführen. Und dann geht er ja irgendwie nach oben ins Arbeitszimmer von Annie, von der Mutter. Und auf einmal sitzt sie da und baut die Enthauptungsszene nach in ihren kleinen Modellen. Und auch völlig zu Recht, der Vater kommt auch rein und sagt, what the fuck? Ja. Und sie sagt, na wieso, das ist ein neutraler Blick auf die Dinge. Ich stelle einfach nur Tatsachen dar.
Ja, das stimmt, ja.
So, und weißt du, da so diese Risse schon zu spüren, wo er dann auch sagt, ey, aber seh zu, dass unser Sohn das hier nicht sieht. Was auch immer du hier tust. Ne, so, Vater versucht irgendwie diese Familie in irgendeiner Form irgendwie noch weiterzuführen, so dieses Konstrukt, dieses System, diese Zusammengehörigkeit irgendwie noch zu tragen. Und die kabbeln sich auch schon so leicht dann irgendwie, weil er sagt, ich habe Essen gemacht und sie sagt, nee, ich wollte das noch machen und er sagt, ich hab's jetzt aber schon gemacht, jetzt komm auch irgendwie zum Essen dazu und wir sind eine Familie, wir wollen essen, das gehört dazu, so, ne, reiß dich mal zusammen, so. Und dann sitzen sie halt alle zusammengerissen am Tisch und ist auch so geil, weil ich glaube, es fängt irgendwie damit an, also genau, der Sinn für Details wieder. Es gibt, glaube ich, Hähnchen oder sowas. Das ist auch total makaber eigentlich. Also was Vater da gekocht hat, ist eigentlich nicht cool, so wie du sagst, so Horroreltern. Aber irgendwie irgendwie sitzt der Sohn auch da und poolt so mit der Gabel irgendwie so an dem Hähnchen rum und so dieses so Körperteil trennen voneinander wird da irgendwie nochmal so ein bisschen angedeutet, so was ich auch schon furchtbar fand. Und ich weiß gar nicht, es irgendwie, ich weiß nicht mehr, was der Auslöser war. Ich glaube, er sagt irgendwas zu dem Vater, irgendwie so, ja, das Essen ist aber gut. Und sie, die Mutter, die fängt an, so richtig fies zu werden. Ich glaube, sie imitiert ihn so ein bisschen, so nach dem Motto, ja, natürlich sagst du das jetzt zu deinem Vater und so du mit deinem scheißfreundlichen Gesicht hier mir gegenüber sitzend und ich muss das hier ertragen. Und dann bricht's aus beiden halt raus, weil der Sohn sagt, ey, wenn du was sagen willst zu mir, dann sag es. Und dann explodiert sie auch. Das ist so, das ist, zum Fingerlecken ist das.
Vor allem in dem Moment dachte ich mir, nein, das ist jetzt für eine Mutter nicht mehr angemessen, weil sie explodiert so wahnsinnig. Wo ich mir denke, okay, das geht einfach nicht. Und schön auch die kleinen Gesten von dem Vater, wie er immer so eine kleine Hand auf seinen Arm legt und so versucht, irgendwie diese Situation nur durch Berührungen irgendwie zu entschärfen. Aber das ist viel zu spät. Ja. Und ja, ich weiß gar nicht, wie das sich auflöst.
Naja, das Geile ist ja, dass nachdem sie explodiert ist, auch da wieder so toller Aufbau des Filmes einfach, weil Riesenszene, du merkst, Monolog, Toni Collette spielt sich da um Kopf und Kragen und ich hab das auch getwittert, ich saß da vor dem Fernseher, mir sind die Tränen gekommen und ich wusste nicht warum, ich wusste nicht, ob ich das, also das ist so ein Gefühlscocktail von unfassbar großartig gespielt von allen Beteiligten, aber ganz besonders von ihr. Unfassbar beklemmende Stimmung in dem Moment und diese Emotionen, die da irgendwie rauskommen.
Und diese Gefangenheit an diesem Tisch, man kennt das ja auch manchmal so. Das ist wie Weihnachtsessen. So. Du sitzt da mit der gesamten Familie dort und du kannst nicht aufstehen. Und wenn sich das Gespräch noch so hochspielt, du bist dann dort gefangen und du musst dort sitzen und jeder kriegt dann sein Fett weg und so. Und jeder versucht dann auch aber diesen Frieden zu wahren. Aber unter der Oberfläche spielt sich was ganz anderes ab.
Ja. So. Das ist halt ja, auch
Familie. Man kommt da nicht weg. Das ist, ich sag ja, Familie ist Horror eigentlich. Diese ganze Verantwortung, die man trägt und diese Emotionen, die dann, und Familie kennt deine Schwächen. Du hast keine Geheimnisse dafür. Die wissen alles und die wissen genau, wie sie dich treffen können. Und so spielt sich das auch bei denen ab. Dass sie am Anfang nicht miteinander reden, das hat schon seinen Zweck, weil sie wissen ganz genau, wenn wir anfangen zu reden, dann wird das nicht schön.
Die können es halt nicht, ne? Die können nicht miteinander reden.
Und die können ja von Anfang an überhaupt nicht kommunizieren.
Und das Großartige ist ja eben, nach diesem Monolog und nach dieser Explosion geht's ja noch weiter. Weil dann kommt der Sohn. Und der hört sich das nicht einfach nur an, sondern der weiß ganz genau, was er auch seit Wochen mit sich herumträgt, was er sagen will, und das ist: Charlie wollte gar nicht auf die Party gehen.
Mhm.
Und damit, wie du sagst, das ist so per Fallrückzieher so einmal über die Mutter hinweg und direkt ins Rückgrat reingeschossen. Ja. Weil er genau weiß, dass das voll
ins Schwarze trifft. Das tut am meisten weh.
Das tut, also wirklich per Präzision. Während sie eine Granate zündet, hat er das Scharfschützengewehr gezückt und schießt zurück damit und trifft sie halt genau da, wo es halt am meisten wehtut, so. Und das fand ich halt auch so krass, ne, weil ich dachte auch, Hut ab jetzt erstmal vor der Nummer, vor dieser ganzen Entladung, vor dieser Explosion, und dann schießt er aber zurück, so. Einfach nur krass, diese Szene, so. Und ich glaube, dann löst sich das irgendwie auf, ich glaube, beide gehen dann irgendwie weg oder irgendwie, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, die Dinner-Szene. Und ich glaube, also ja, es geht ja noch weiter so. Es geht noch weiter. Vielleicht sollten wir da auch ein bisschen noch, also sollten wir vielleicht die zweite Hälfte noch ein bisschen zurückstellen, weil der Film für dich, glaube ich, auch so erste Hälfte, zweite Hälfte so ein bisschen sich anders verhält. Für mich auch. Da können wir nochmal gesondert drüber sprechen, so bis hierhin vielleicht, so dieses Familiending. Erstmal noch so ein bisschen weiter besprechen, und vor allen Dingen will ich ganz besonders nochmal über die Schauspieler sprechen. Also wir haben schon viel über die Figuren geredet, aber Alex Wolff als Peter, der Sohn.
Ja.
Der ziemlich gut ist, wie ich finde. Hast du den neuen Jumanji geguckt?
Noch nicht, nein. Aber steht auf der Liste. Da spielt er aber auch mit, ne?
Da spielt er auch mit, und eigentlich auch nur so ganz kurz, weil es beginnt ja mit so einem, ich glaube, 4 Teenagern, die dann ja in so ein Videospiel reinkommen, und dann ist es halt The Rock und ne, hier, wie sie alle heißen noch, die anderen Typen,
ja,
auf jeden
genau.
Fall. Ist das eigentlich nur so ein Klammerteil, da hat er auch schon mitgespielt. Aber hier ist er mir ganz besonders aufgefallen, und ich glaube, der hat ein ziemlich gutes Jahr. Also Jumanji war ein kommerzieller Riesenerfolg, jetzt irgendwie Hereditary, was finde ich, also ich mag das ja. Ich mag zeitgenössischen Film, zeitgenössisches Kino, aktuelles Kino, weil ich bin jetzt 31 geworden, und ich merke, da kommt jetzt eine Generation hinterher. Weißt du, da wächst jetzt eine Generation von Schauspielern, Schauspielerinnen, und ich verteufel das nicht als alter Mann und sag, ich hab hier meine Helden und alles, was danach kommt, kann nicht mehr, sondern ich genieße das gerade zu sehen, dass da auch teilweise, also die Stars von morgen im Grunde genommen schon frühzeitig erkennen zu können. Und man weiß ja nie, was passiert, aber ich glaube, diese Alex Wolff, wenn der weiterhin auch solche Filme landet, also Hut ab. Da kann was draus werden.
Ich habe mich ein bisschen durch die Extras noch geguckt von der DVD. Und
das Making-of wahrscheinlich, das habe ich mir auch angeguckt.
Genau.
Ja.
Und da wurde ja auch gesagt, dass er da ziemlich in seiner Rolle da aufgegangen ist. Und er die ganze Zeit am Set nur als Peter gespielt hat und ja. auch angesprochen wurde. Und erst nachdem der letzte Take abgedreht wurde, hat er sich dann als Alex vorgestellt. Fand ich ziemlich witzig.
Ja, komplettes Method Acting ja. und finde ich auch ziemlich cool. Also
hat sich zumindest auch im Film gezeigt, finde ich. Also der hat das relativ gut gemacht, fand ich auch. Ich war da beeindruckt.
Ja, und
auch diese in dem Klassenzimmer dann.
Ja.
Ja, kommen wir dann noch dazu. Zweiter Teil.
Also auch in dem Making-of, als er interviewt wurde, meinte er, glaube ich, auch irgendwie so, ja, heute am Set drehen wir eine Szene, wo ich im Bett liege und von hinten von einem Dämon erwürgt werde. Und der Regisseur meinte heute Morgen noch zu mir, übrigens, Alex oder Peter, heute wird ein leichter Tag für dich. Und man muss sagen, er hatte recht, das ist ein leichter Tag hier für mich am Set. Ja. So, also ja. wirklich, wirklich krass. Wenn ich auch gut finde, Gabriel Byrne als Steve, also der Vater, okay. so die beiden Männer in dem Film, weil der Vater, der ist mir jetzt beim zweiten Mal auch deutlicher aufgefallen, weil der sehr, sehr klein und zurückhaltend spielt und also so aus der Distanz, wie ich finde, halt versucht, der Rückgrat der Familie irgendwie zu sein. Ne? Also ja. so eine, also wirklich das Beste, im besten Sinne so eine Nebenrolle spielt. Also beste Supporting Actor heißt es ja auch. Also dieser Support, den er als Schauspieler liefert, den seine Rolle ihm abverlangt, den seine Rolle auch auszeichnet inhaltlich. Das finde ich ist halt wahnsinnig gut getroffen. Und auch dieses, wie du gesagt hast, so die kleinen Gesten und auch teilweise so die kleinen Momente. Ich glaube, das war dann auch gegen Ende des Films irgendwie. Da sieht man einfach nur, wie war das noch? Er sitzt, glaube ich, irgendwie am Computer oder so und schreibt, glaube ich, irgendwie eine Mail, die schon irgendwie anfängt mit sehr geehrter Herr, ich mache mir Sorgen um meine Frau und wenn sie nicht, dann müssten wir. Und dann klingelt, glaube ich, das Telefon und dann sieht man irgendwie, glaube ich, vielleicht sind es auch zwei Szenen, die ich gerade zusammenwerfe, aber irgendwie klingelt das Telefon und dann sieht man, wie er halt auch das Whiskyglas so einfach nur hinstellt und dann zum Telefon greift und so dieses, der macht ganz, ganz viel mit sich selber aus und der muss so viel, der hat so viel zu tragen als Familienvater in dieser Konstellation und das ist so still, was der macht.
Ja, und er ist, erstens trägt er dieses gesamte Trauma ja auch mit, was man immer ein bisschen vergisst, weil er tatsächlich nach außen hin dieses Konstrukt Familie aufrechterhalten will. Und wie du schon sagst, alles für sich ausmacht. Und er ist bis zum Schluss der einzige Skeptiker, den wir so haben.
Ja.
Weil während so alle langsam ihren Kopf verlieren, bleibt er, sage ich mal, auf dem Boden der Tatsachen. Gerade in der Mail sieht man das ja. Er fängt an, eine Mail an den Therapeuten zu schreiben, um seiner Familie zu helfen quasi. Während diese komplett in das Mystische eigentlich schon abgedriftet ist.
Ich glaube auch im Making-of irgendwie gehört zu haben, ich glaube, der Regisseur meinte das irgendwie, dass der Vater, glaube ich, selber Therapeut ist und und die beiden sich auch so wohl kennengelernt haben. Also Annie war wohl in Therapie bei ihm. Und dann hat sich da aber sowas angebahnt und dann sind sie wohl zusammengekommen.
Okay.
Was halt auch, ne, so diese Fürsorglichkeit, die er ja versucht, sehr pragmatisch, sehr, irgendwie fokussiert, sehr, er ist halt auf das Große, auf das große Konstrukt Familie, irgendwie auch dieses Haus, dieses Bild dieses Hauses, das trägt er für mich halt. Er ist so derjenige, der halt irgendwie, er ist so eine tragende Wand in dem ganzen Konstrukt. So, wenn er fällt, und das sieht man dann ja auch im Laufe des Filmes und zum Ende hin, so in dem Moment, wo er ausgeschaltet ist, hell breaks loose, also dann geht's ja wirklich rund, so, wie du sagst. Er ist der letzte Skeptiker, er ist aber auch der pragmatischste von allen, so, der trotz Trauer und so versucht irgendwie voranzukommen und alle bleiben bei sich verharren und fallen auch vielleicht in irgendwelche Muster zurück und
Er ist ja auch der Einzige, der sich tatsächlich um andere kümmert. Die anderen sind so mit sich selbst beschäftigt, das dreht sich alles nur bei denen um sich selbst. Er ist der Einzige, der irgendwelche zumindest Unternehmungen macht, Er ist derjenige, der immer nachfragt, wie geht's dir? Möchtest du mit jemandem reden?
Ja.
Er macht das Essen, auch wenn es noch so schwer ist, da die Leute an den Tisch zu kriegen. Und ja, also tatsächlich ist er das Sinnbild der Familie. Ohne ihn gibt es diese Familie eigentlich gar nicht.
Ja.
Und deswegen auch das schöne Bild, dass er zwischen den Räumen so wandert. Alle haben ihren eigenen Raum, außer er wandert.
Stimmt.
Ja. Dann haben wir...
Dann würde ich gern Millie Shapiro als Charlie natürlich noch erwähnen, wie du gesagt hast, im ersten Teil wichtiger, also sie verlässt relativ schnell die Handlung und den Film, wie du sagst. Mhm. Irgendwie bleibt sie ja auch noch da, da werden wir auch noch drüber sprechen, aber ja, sie, wie du sagst, sie ist von dem Tod der Großmutter am meisten berührt, sie ist auch was du auch, glaube ich, im Vorgespräch festgestellt hattest, sie und die Mutter, also die Frauen in der Familie sind so die Künstlerinnen.
Genau.
Selbst die Großmutter, die, glaube ich, irgendwie so, was hat sie da, so Fußmatten irgendwie gehäkelt.
Ja.
Also, ne, und Charlie ist halt auch, ist ein bisschen makaber vielleicht, aber sie baut halt diese Figürchen und sie zeichnet halt irgendwie auch viel, auch schon bei der Beerdigung der Großmutter zeichnet sie und ich glaube, da hat sie dann auch schon irgendwie die Großmutter im Sarg gezeichnet und sie ist so ein bisschen rausgefallen aus der Welt, sie ist sehr isoliert, sie ist sehr für sich, sie hat so am wenigsten fühlt sich, glaube ich, auch am wenigsten wohl in dieser Familienkonstellation, deswegen wacht sie am Anfang in diesem Baumhaus auf, ne? So die Familie, das Haus ist ja auch immer so ein Sinnbild, aber sie ist als einzige gar nicht im eigentlichen Haus drin, sondern im Nebenhaus. So. Und ja, sie auch super gespielt, also auch die Millie Shapiro auch in dem Making of hat sehr sehr kluge Sachen gesagt über diese Rolle, so sie ist noch am wenigsten sie ist am wenigsten connected mit allen, hat aber auch dann zu Peter, zu dem Bruder am ehesten noch eine gute Beziehung, weil das ist dann ja auch oft so die andere Seite von Geschwister sein. Man kennt sich halt sehr, sehr gut und man kennt sich auch anders oder man steht in einem anderen Verhältnis als zu den Eltern. So, da ist oftmals mehr Grundverständnis da.
Mhm.
Und Peter und Charlie kommen, glaube ich, am besten damit klar, dass die sich gegenseitig sehr, sehr, sehr stark in Ruhe lassen, während die Eltern aber, glaube ich, dieses sich gegenseitig in Ruhe lassen als etwas Negatives ansehen. Deswegen sagt Annie auch, nimm doch deine Schwester mit zur Party, dieses, ja, man muss doch als Familie vielleicht auch irgendwie mal mehr miteinander und das tun die beiden gar nicht so sehr.
Ja, aber das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass sie sich eigentlich kennen, weil er weiß ganz genau, sie möchte nicht auf diese Party und das ist einfach nichts für sie und sie baut ja da diese Kunstwerke, Figuren aus so Zeug, das sie einfach findet und dann macht sie auch von nichts halt. Sie
auch nicht vor toten Tauben.
Genau, sie enthauptet da so einen Vogel, der zugegebenermaßen schon vorher tot war, aber das ist eine schöne Vorausstaltung zu dem, was noch kommt. Sie nimmt dem Vogel den Kopf ab und bastelt dann daraus ihre Figuren weiter. Wir sehen auch in dem Zimmer, hat sie da schon eine Menge gebastelt. Und das ist auch ihr einziges Interesse. Also sie hat eigentlich für nichts anderes Interesse, außer vielleicht für Schokolade noch, aber...
Auch merkwürdig, ne? Auf so einer Beerdigung sitzt sie da mit einem Schokoriegel. Also das ist ein merkwürdiges Bild.
Ja. Und so richtig viel erfahren wir gar nicht über sie. Obwohl sie immer nur über andere, dass sie immer gemaßregelt wird, weil sie halt nicht den Konventionen so entspricht auf der Beerdigung. Malt sie ist super interessiert an der aufgebahrten Großmutter und so richtig in ihrem Zimmer will sie auch nicht sein. Sie bevorzugt dieses Baumhaus draußen und das treibt ihre Familienmitglieder so langsam in den Wahnsinn, weil sie versuchen, sie immer so einzubeziehen, aber sie möchte überhaupt nicht einbezogen werden. Sie hat da einfach kein Interesse daran. Ja.
Dann kommt so im Laufe des Films noch eine weitere Figur hinzu. Anne Dowd spielt Joanne, die wir, wenn wir über die zweite Hälfte sprechen, halt auch noch mehr über sie sprechen werden, aber die halt sagte der Regisseur auch so schön in einem Bonusmaterial, das ist die wärmste Figur von allen. Und auch super gespielt und auch super gecastet, weil Ann Dowd das halt wunderbar spielt. Sie ist ja eine sehr, sehr auf andere zugehende Figur. Ne? Diese Joanne, die ist ja bei dem Trauer, bei diesem Trauermeeting ist sie ja das erste Mal dabei. Übrigens auch wirklich, ich habe mich nach dem ersten Mal schauen nämlich gefragt, ob sie, weil die ja so ihren eigenen Plan verfolgt, ob das irgendwie gelogen war. Aber nee, die sitzt wirklich bei dieser Stuhlkreisszene am Anfang, sitzt sie wirklich auch da und taucht dann aber ein zweites Mal wieder auf, als dann eben die Tochter stirbt und Annie, die Mutter halt, überlegt nochmal zu diesem Trauerding da zu gehen und dann taucht Joanne nochmal auf und spricht sie halt sehr aktiv an und auch immer wieder, wenn die sich mal so irgendwo wieder treffen oder so, das ist halt sehr, sie ist sehr, ich glaube auch, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, weil das habe ich erst dann im Bonusmaterial über den Regisseur erfahren, dass sie halt ganz oft auch Körperkontakt irgendwie gesucht hat, also immer wieder so den Arm von Annie angefasst hat und sehr, ja, so Brücken baut in der Körpersprache und natürlich auch so in ihrem Wesen, was halt in dieser Familie, in der eigentlichen Familie, da überhaupt nicht passiert. Also da gibt's ja gar keinen, also da ist ja jeder für sich, da sind sie alle isoliert und Joanne bricht da halt so durch und ist da halt so eine Gegenfigur, die halt mit Wärme versucht, Annie zu erreichen und das ja auch tut.
Ja, bei mir ist dann nur... Ich habe das, glaube ich, mir ist das auch erst bewusst geworden, als der Regisseur das gesagt hatte, aber zumindest an die Parkplatzszene kann ich mich erinnern, als sie Toni da zufällig trifft, da ist es mir auch aufgefallen, dass sie da ganz oft sie anfasst. Und da dachte ich dann, hör, ist ja komisch so, weil sie hatten sich ja davor nur einmal getroffen und sie ist so körperlich, so unerträglich körperlich fast. Das ist mir das schon mal aufgefallen. Aber es ist so toll gespielt und Annie als Charakter lässt sich das tatsächlich, sie wird da quasi mitgezogen durch diese Körperlichkeit, durch dieses auf sie zugehen, diese Herzlichkeit. Und so gerät sie dann auch zu ihr bis in die Wohnung, glaube ich, rein.
Ja. Aber das will ich auch noch ganz kurz hinten anstellen, denn...
Ja.
Gibt noch eine weitere Person.
Den haben wir dann vergessen.
Naja, wir haben zwei vergessen, aber einen möchte ich noch mal kurz erwähnt haben. Das ist nämlich der Regisseur und auch der Drehbuchautor Ari Aster, der, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das einer seiner ersten Filme war. Ich glaube, der hat noch nicht so viel auf seinem Konto. Auf jeden Fall, 80% der Dinge, die wir über diesen Film sagen und so hoch loben, geht irgendwie auf sein Konto zurück. Wie gesagt, von den Momenten, von der Spannung, von der Stimmung, vom Aufbau, von den Details, da ist ganz, ganz viel bei ihm. Aber wir haben ja den eigentlichen Star der Show noch gar nicht so intensiv ins Scheinwerferlicht gerückt, wie es sich gehört. Und das ist Toni Collette als Annie, die so großartig in diesem Film spielt, die so, so, so gut ist, und dann noch besser wird und das Ganze, wir sind hier jetzt unter Filmfreunden und da bitte ich das jetzt mal kurz zu verzeihen, wenn ich das so sage, wie es, glaube ich, ganz, ganz viele da draußen denken. Das Ganze ist ja nur ein Horrorfilm, aber die Frau gibt wirklich alles.
Ja.
Das ist, die trägt am meisten. Aber sie gibt auch einfach alles in diesen Momenten. Und ich habe das auch schon, ich habe da so ein bisschen was aufgeschnappt, als der Film rauskam, dass da schon so ein paar Leute gesagt haben, also in der nächsten Runde der Oscarverleihung sollte man auf diesen Film und auf sie nochmal ganz besonders schauen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das eben untergeht, weil die Academy sagt, wieso, das ist doch nur ein Horrorfilm. Aber ich hoffe, dass A24, das ist das Filmlabel in den USA, was den Film da rausgebracht hat, dass die sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen und eine große, große Kampagne fahren für die Oscar-Nominierung, weil Toni Collette hat's definitiv verdient. Also für mich ist das eine der besten weiblichen Schauspielleistungen des Jahres. Also das ist eben gerade auch, weil das nachher sehr körperlich wird und eben sehr stark, also der Film geht ja immer mehr ins Horrorgenre und hat auch immer krassere Horrorelemente und die nimmt sie ja auch mit. Also dieser ganze erste Teil mit Familiendrama und die Mutter voller Zweifel, die irgendwie im Traum ihren eigenen Sohn erzählt, dass sie den Sohn nie haben wollte und die in der Vorgeschichte, wie wir erfahren, ihren Sohn und sich selbst mit Kerosin überschüttet hat und anzünden wollte und eine wahnsinnig kaputte Figur und Frau, die sie da spielt, aber so gut spielt, die dann eben auch noch zur Horrorkönigin im Verlauf des Films ist. Also es ist, ja.
Ja, ist Wahnsinn. Ja, ich finde das auch, ich war richtig beeindruckt und ich dachte dann immer, ja, kann ja eigentlich gar nicht mehr besser werden. Und sie legt da wirklich immer noch eine Schippe drauf. Gerade diese, erst in dieser Runde, in diese Selbsthilferunde. Und dann geht das weiter. Dann ist sie diese Panik oder diese Panik in der Wohnung dann von Joanne.
Ja.
Da gehen wir dann noch mal rauf. Die ist wahnsinnig gut gespielt. Und das wird immer, also es ist Wahnsinn, was sie da alles leistet bis zum Schluss.
Ja.
Und ja, also drücken wir mal die Daumen, dass das so klappt.
Und auch, also im Laufe dieses Podcasts und diese Jahre, die ich das jetzt auch schon mache, ja, und immer wieder auch Film guck und bespreche, so was ich erst, sagen wir mal, seit kürzerem bemerke und auch erst in der Lage bin, das irgendwie zu sehen und auch hier immer mal wieder anzusprechen, sind halt die kleinen Momente. Also Momente des Schauspiels, die halt einfach nur, ja, die halt eben, also so gut wie sie sind, die großen Explosionen zu erkennen und zu loben und zu sehen, so, ist eine Sache. Ich fand zum Beispiel schon fantastisch, wie sie einfach nur ans Rednerpult gleich am Anfang gegangen ist und wie sie einfach nur ihren Notizblock dahin legt und wie sie dann mit so einer unfassbaren Gefasstheit und mit so einer,
ja, das war fast komödiantisch schon. Ich musste ein bisschen schmunzeln, wie sie das gesagt hat. Wie sie ihren Block schon da hinlegt. Da rutscht er noch so ein bisschen über das Rednerpult und dann fängt sie an und dann, ja, ich kannte meine Mutter nicht und sie wollte auch nicht, dass wir sie kennen und überhaupt ist es fühle ich mich fast, dass ich sie verrate. Zwar macht sie sich nicht lustig oder so, aber wie sie das ausdrückt und wie sie erstaunt darüber ist, dass jetzt auf einmal so viele fremde Menschen auf dieser Beerdigung sind. Das war, weiß ich nicht, es hat mich schon ein bisschen amüsiert fast, wie sie das da macht.
Ich fand das halt so krass, wie sie halt diese Gefasstheit spielt. Dieses, also das habe ich schon einfach in ihrer Körperhaltung gesehen, diese Angespanntheit, die sie da irgendwie hat. Aber die halt, das, also,
diese Pflicht, sie strahlt diese Pflicht aus, jetzt etwas sagen zu müssen zu einer Person, wo sie eigentlich nicht sagen kann,
beziehungsweise
vielleicht auch gar nicht will.
Genau, aber auch dieses, und das ist halt so krass, dieses Gefühl, was sie in dem Moment hatte, was sie für mich ausgestrahlt hat, wie du sagst, dieses auf eine gewisse Art und Weise eine Rolle, ein in das Muster einer Rolle passen, nämlich die Rolle der trauernden Tochter. Sie sagt komische Sachen, aber ich hatte das Gefühl, dass sie sehr gut da drin ist, in der Körpersprache genau das gerade auszudrücken, was von ihr erwartet wird, nämlich dieses pflichtbewusste Gefasstsein. Und ich glaube, die Frau geht fast immer so durch ihr Leben. Und das hatte ich dann auch im Laufe des Films immer wieder so gesehen. Deswegen wundert mich das auch nicht, als sie dann ja so explodiert ist in diesem Stuhlkreis, weil sie dann ganz selten mal diese Anspannung loslassen kann und man merkt, da bricht ein Damm auf, weil sie ständig so angespannt ist. Und das ist halt, das meine ich halt so mit Körperhaltung. Das ist schwer in Worte zu fassen und das ist auch schwer irgendwie drauf zu zeigen, aber das ist einfach die Art und Weise, wie gerade manchmal so ein Rücken sein kann, wie manchmal Schultern so eher nach hinten gestreckt werden und Kopfhaltung und das sind so kleine Gesten, an denen ich mich mittlerweile auch sehr, sehr groß erfreuen kann, wenn ich sowas sehe. Und das fand ich halt zum Beispiel auch so geil, dass sie es schafft, diese subtile Anspannung, die Annie als Mutter in dieser Familie wahrscheinlich spüren muss, täglich spüren muss, das ist bei mir auch schon angekommen. So. Und das,
ja, vor allem hat man das Gefühl, dass also immer in dieser Anspannungssituation, dass sie da die meisten Emotionen irgendwie verarbeitet oder zumindest auch ausdrückt, weil man weiß, das sind unterdrückte Emotionen. Und das wird vor allem auch deutlich, wenn sie an diesen Miniaturen arbeitet, in welcher Anspannung und Präzision sie da diese Situation nachstellt, indem sie die Miniaturen baut, dann weiß man genau, sie zeigt jetzt überhaupt keine Emotionen, aber in ihr sind diese Emotionen gerade sehr vorhanden. Und da sitzt sie auch so angespannt da. Und klar, das bedingt die Arbeit an sich, aber auch auch das die verschiedenen emotionalen Abläufe, die sie da durchläuft, durch diese Situation, die sie nachspielt, gerade diese Hospizszene von ihrer Mutter oder die Enthauptungsszene von ihrer Tochter, all das stellt sie ja nach. Und da ist dieselbe Anspannung vorherrschend, wie auch an diesem Rednerpult.
Das bringt es perfekt auf den Punkt. Und über diese komischen Modelldinger wollte ich sowieso nochmal sprechen, weil das ist auch höchst strange, das ganze Ding. Erstmal, was du gerade gesagt hast, so das ist das perfekte Bild, weil genau so, wie man mit diesem Blick fürs Detail, mit dieser Anspannung, mit der man ja eigentlich diese Modelle bauen muss, weil du ja im Mikrobereich arbeitest an Details, an Figürchen, an Details, die du in diesen Dioramen dann irgendwie erzeugst. Genauso fühlt sich für mich die Frau die ganze Zeit an, diese Anspannung, so dieses leichte Luft anhalten oder zumindest Luft sehr kontrolliert irgendwie ausatmen, weil man könnte ja ständig irgendetwas kaputt machen, wenn man jetzt zu grob an diesem Modell arbeitet.
Ja, das hat ja fast was Zwanghaftes, wie sie das macht. Also vor allem im Laufe des Films wird sie ja immer zwanghafter, wie sie das tut. Sie verliert den Blick, was sie eigentlich tun muss und was sie dann am Ende macht. Also sie vergisst ihre Auftragsarbeiten und kümmert sich nur noch um diese Nachstellung der Ereignisse.
Aber das ist es ja auch, diese
ja.
Dioramen sind ja eben auch, da hat sie Kontrolle. Also das hat, glaube ich, auch so ein bisschen sowas, wie du sagst, das ist sowas, ich will nicht sagen manisch, aber das ist so etwas, also ich glaube nicht, dass sie sonst Kontrolle hat. Sie versucht immer in Kontrolle zu sein, sie ist unfassbar angespannt in allem, in jeder Situation, in ihrem ganzen Dasein und kann diese Anspannung über diesen Modellbau, glaube ich, nur rauslassen, der ja selbst auch wieder sehr, sehr angespannt und kontrolliert ist, weil es ja nichts, sie nimmt ja nicht den Pinsel und feuert drauf los, sondern das ist halt so, ja, diese Szenen, die sie da baut, die sind halt auch unfassbar kontrolliert und auch gekünstelt und auch gestellt und darüber verarbeitet sie ihre Emotionen Also sie bleibt in diesem Kontrollmodus, sie bleibt in dieser Anspannung und äußert das dann über diese sehr, sehr, ja, leblosen und emotionslosen Szenerien, die sie da baut. Also sie drückt sich zwar künstlerisch irgendwie aus, sie verarbeitet damit ihre Traumata, aber auf eine so immer noch sehr, ich will mal sagen, unemotionale Art und Weise. So.
Ja, weil sie halt nur Wirklichkeit abbildet
Und
sie fügt eigentlich nichts dazu, also wie es ja eigentlich bei Kunst oft der Fall ist, dass es irgendwie weitergeht als Wirklichkeit.
Sie drückt dabei ja eigentlich auch nichts aus. Das sagt sie ja auch, als der Mann reinkommt. Sie sagt, das ist doch nur ein neutraler Blick auf die Dinge, wie sie passiert sind. Und eigentlich hat sie damit recht. Eigentlich baut sie damit nur nach, was wir vorher gesehen haben, was halt passiert ist. Aber da ein künstlerischer Ausdruck, eine künstlerische Verarbeitung, ein Aufarbeiten der Dinge, passiert dabei überhaupt gar nicht. Das tut sie nicht. Das kann sie gar nicht. Ja.
Ja.
Ja, und dann ist ja natürlich auch, hat das ja ein, also diese Einführung, diese Einleitung des Filmes, ne? Das beginnt ja mit einem.
Ach, stimmt, ja.
Mit einem Schwenk, glaube ich. Geht es vom Baumhaus auf ein Mini-Modell? Oder auf jeden Fall.
Und dann kommt der Zoom in das Modell.
Genau, und dann beginnt der Film, in dem der Vater zur Tür reinkommt und der Sohn im Bett liegt und das ist aber eigentlich quasi in dem Modell, aber irgendwie sind wir dann auf einmal im Film und im Haus und da zeigt sich ja auch schon irgendwie so, dass das alles sehr konstruiert und gemacht ist irgendwie, was da so dann eben im Laufe des Filmes passiert.
Genau, das fängt gleich richtig gut an. Das habe ich kurz vergessen, aber jetzt fällt mir wieder ein, dieser Zoom in dieses Miniaturhaus und dann beginnt dort die Handlung zu spielen. Ich glaube, indem der Vater zur Tür da rein spaziert.
Ja.
Und das zeigt ja schon, dass die Geschicke eigentlich von außen gelenkt werden.
Ja. Das genauso wie Annie ihre Modelle baut als gottgleiche Schöpferin, um diese Handlung, um diese Familie, um dieses Haus eine andere schöpferische Kraft wirkt. So. In einem ähnlichen Prinzip. Und darüber müssen wir halt auch sprechen. Das ist die zweite Hälfte des Filmes.
Genau.
Das ist der Moment, oder das sind die Momente, auf die der Film hinarbeitet und dann von diesem sehr Figuren- und personenbezogenen Familiendrama immer mehr in Richtung Horror übergeht. Klassisches Horror. Einen klassischen Horrorfilm irgendwie auch wird.
Ja. Das war schon sehr schön angedeutet im ersten Teil des Films, aber ich glaube, erst im Nachhinein gänzlich zu erfassen.
Ja. Ja, und da ist Joanne eigentlich die eine der ausschlaggebenden Figuren, ne, die wir schon angedeutet haben. Die so unfassbar herzliche Frau, die Annie Hilfe anbietet, Trauerhilfe anbietet und dann auf einmal nicht nur Trauerhilfe, sondern mit dem richtigen okkulten Spiel oder
Werkzeug
in der Lage ist, mit den Toten zu kommunizieren.
Genau. Also hier ist wahrscheinlich dann auch die Wendung im Film, als wie heißt sie gleich? Annie geht zu Joanne, wird von ihr quasi gezwungen, mit ihr nach Hause zu gehen, durch ihre Art einfach, und zeigt ihr, Joanne behauptet, dass sie mit ihrem Sohn jetzt, mit ihrem verstorbenen Sohn kommunizieren kann über eine Kreidetafel und einen mysteriösen Spruch, den sie davor aufsagt. Und bis dahin ist Annie noch eine Skeptikerin, würde ich sagen. Sie will das auch gar nicht so richtig und sie lacht da auch ein bisschen drüber und sie wird aber durch Joanne da in die Sache reingezogen. Und wie geht das los? In der Wohnung wird das gleich mal vorgeführt von Joanne.
Ich glaube, ja, das geht irgendwie mit Kerze los und ich, wie du sagst, irgendwelche.
Ja, ganz klassisch, ja, irgendwelche Sprüche
und das Glas, was auf dem.
Das berühmte Glas.
Das berühmte Glas und nach links ist ja und nach rechts ist nein oder irgendwie sowas. Und was ich auch sehr, sehr toll finde, weil auch da, das ist dann wieder der Regisseur, der im Drehbuch und auch in dem Film. Also das hat für mich halt alles. Übers Ende müssen wir auch noch sprechen, aber es hat perfekt funktioniert, weil auch da der Blick fürs Detail so gut ist, denn auf einmal sitzt Annie mit Joanne am Tisch und wie du sagst, Annie ist genauso wie wir die Skeptikerin in dem Moment, die sagt, ich glaube an das alles hier nicht und das ist so.
Die das fast mehr als Höflichkeit dann da mitmacht.
Ich gucke mir das einfach mal an. So, und dann, das Tolle ist eben, das geht los mit diesem Glas. Und dann springt irgendwie Annie auf und sagt, oh, hast du das Glas irgendwie bewegt? Ich hab's doch auch nicht bewegt. Und das ist so der Moment, wo viele, und ich habe viele schlechte Horrorfilme gesehen, genau dabei bleiben. Aber das Tolle ist, dass dieser Film uns dann einen Moment gibt, wo das Glas völlig frei sich bewegt.
Ja.
Annie mit dem Kopf unter den Tisch geht und wir sehen über ihren Eindruck, da ist auch nichts, da ist kein Magnet, da ist kein gar nichts. Und dann auf einmal, das geht ja dann noch einen Schritt weiter, dass dann auch auf einmal auf der Kreidetafel völlig frei Worte entstehen, wo der Film eindeutig zeigt, jetzt geht's rund. Und als Zuschauer, und das finde ich so gut, kein Zweifel entstehen kann von, was hat Joanne vor? Natürlich hat sie das Glas die ganze Zeit bewegt. Ja. Und welche Motivation hat die jetzt wohl und warum will sie Annie jetzt reinlegen? Sondern nein, es wird halt deutlich gezeigt, dass jeder Skeptizismus gegenüber diesem Okkulten halt völlig fehl am Platz ist. Der Film zeigt uns deutlich seine Regel und sagt, das geht, das ist möglich. Also hör auf zu zweifeln, sondern komm mit mir auf dieses Spielfeld, auf diese Spielregeln und bleib am Ball das ist die neue Regel, die ist jetzt eingeführt und komm mit mir weiter durch den Film. Weil
es bleibt gar kein Zweifel, dass wir das hier jetzt mit Übernatürlichen zu tun haben und so sollte man jetzt auch diesen Film auch im Nachhinein betrachten.
Ja.
So ändert sich nämlich auch diese gesamte erste Handlung, indem er annimmt, dass es jetzt übernatürliche Kräfte gibt und tatsächlich dieser Blick unter dem Tisch, das ist Wahnsinn. Und auch, dass die Kamera unter dem Tisch ist, dass man quasi sieht, wie sie da von oben runterblickt.
Und später ja nochmal, ne? Wenn sie diesen okkulten Kram zu Hause mit den beiden Jungs, mit ihrem Sohn und mit dem Ehemann, macht der Ehemann genau das Gleiche, als das passiert. Der guckt auch unter den Tisch. Und auch da sehen wir, hier sind keine Magneten am Spiel, sondern hier passiert gerade wirklich was Okkultes, etwas Übernatürliches. Und das sind so Details. Ein weniger, nicht so kompetenter Regisseur hätte das vielleicht weggelassen oder kürzer gemacht oder anders gemacht oder gar nicht gemacht. Und das ist für mich halt so ein weiteres Indiz dafür, dass da jemand am Steuer sitzt, der wirklich weiß, was er davor hat und warum er das auch mitnehmen muss. Und das, wie gesagt, das hat für mich halt auch sehr gut und sehr schnell funktioniert.
Ja, fand ich auch. Also wurde relativ stimmig auch gelöst durch diese, gerade wahrscheinlich durch diese Figur der Joanne. Und das ist für uns als Zuschauer gut, weil wir werden jetzt mit den neuen Regeln gleich vertraut gemacht, aber auch die Charaktere ja genauso. Also Annie ist zu Recht total aufgelöst und geht nach Hause, aber natürlich muss sie es ausprobieren und sie macht das auch. Und wie toll das ist, dass dann in ihrer Familie nochmal dieser Konflikt aufkommt, weil alle zweifeln und sie so unter dem Motto, jetzt ist sie komplett durchgedreht und macht hier irgendwelchen okkulten Schwachsinn mit uns. Und dieser Widerstand von denen noch.
Da würde ich gerne mal wissen, wie war das für dich bei der Sichtung? Wie hast du dann in dieser zweiten Hälfte, wie hast du das aufgenommen und wie hast du denn Annie verstanden?
Ja, also ich habe das erst wirklich schwer aufgenommen, weil ich noch so gefesselt war von der ersten Hälfte. Für mich war das noch alles Übernatürliche noch komplett uninteressant, weil ich wollte noch mehr Familienkonflikt haben.
Okay, aber
ich habe ja, worauf ist hinaus?
Auf welcher Seite warst du? Team Annie oder Team Steve? Steve, der Zweifler, der denkt, seine Frau wird verrückt.
Team Steve, immer noch Team Steve.
Okay. Ich nehme mich auch beim ersten Mal. Ich nehme mich auch, weil ich auch dachte, okay, jetzt wird sie einfach verrückt. Jetzt, okay, da sind jetzt Gläser, die sich von alleine bewegen. Maybe, keine Ahnung, was das soll. Aber jedes Mal, wenn sie versucht hat, zu kommunizieren, eben auch mit Steve, mit ihrem Ehemann, der ja so das komplette Gegenteil ist, bei dem immer nur die Alarmglocken angehen und der sieht, wie seine Frau völlig aufgelöst mitten in der Nacht von ihm will, irgendwelche Gläser zu rücken und sonst was vorhat, der immer nur sieht, wie seine Familie gerade auseinanderbricht. Diesen Blick hatte ich halt auch und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, was ist es wohl? Ja. Und dann.
Aber das ist ja auch unser bekannter Blick. Also das ist ja die Figur, in die wir uns am besten reinversetzen können, so aus unserer Sicht heraus. Deswegen denke ich, ist das natürlich, und es wird ja auch so aufgemacht. Es gibt ja eine Mehrzahl an Skeptikern dieser Familie in diesem Moment noch, weil der Sohn findet das ja auch, er zweifelt da ja auch noch und er lässt ja auch mehrmals diese Hand von ihr los und sagt, ja, warum machen wir das jetzt? Und hören wir doch mal auf, das zu machen, das ist mir unangenehm. Und da gibt es ja schon noch einen Überhang an Zweiflern. Was ist dann ja relativ schnell kippt.
Ich dachte auch beim ersten Mal schauen, dass Joanne nur eine Einbildung von Annie ist.
Oh, interessant.
Das war so meine Arbeitstheorie. Ja. Weil dann ist mir, weil ne, man sitzt dann ja auch im Kinosessel und versucht das irgendwie zu verarbeiten und denkt sich, haha, jetzt überlege ich mal ein bisschen genauer. Und, Annie ist die einzige, die Joanne jemals gesehen hat. Die ist immer irgendwie aus dem Nichts aufgetaucht, auf irgendwelchen Parkplätzen. Und dann war da diese Fußmatte, bei der Annie gesagt hat, oh, meine Mutter hat aber auch solche Fußmatten gemacht. Mhm. Komisch, dass du auch sowas irgendwie bei dir vor der Tür irgendwie liegen hast. Und dann, das war nämlich so die Schlüsselszene. Dann ist sie nämlich am Ende oder gegen Ende, als Annie ihre eigene Theorie aufbaut und merkt, hier stimmt was nicht. Joanne und meine Mutter kannten sich. Hier sind irgendwelche Verbindungen, die aufgemacht werden. Dieses ganze okkulte Thema wird immer größer. Annie versucht das ja auch irgendwie zu verarbeiten. Und dann greift sie nämlich zu dem Familienalbum und blättert da drin rum und entdeckt ja, dass Joanne da drin vorkommt und dass eben ihre Mutter und Joanne sich kannten, weil es gemeinsame Fotos gibt. Und damit rennt sie zu Steve und sagt, guck, hier ist der Beweis. Ich hab hier eine Theorie und ich klinge, als ob ich verrückt wäre, weil das klingt nun mal so. Aber guck dir hier die Fotos an. Und er guckt eben nicht auf die Fotos. Er guckt nicht auf die Fotos, er guckt sie nur an, zweifelt völlig an ihr, an ihrem Verstand, so zieht dieses komplette Zweifler-Ding durch. Und da war meine Vermutung, dass es dann nachher irgendwann einen Shot gibt, ja, auch wieder schlechte Horrorfilme, die dann irgendwie so ein Close-Up am Ende auf dieses Familienalbum zeigen. Und dann waren das gar nicht Joanne auf den Bildern. Dann war das die ganze Zeit Annie auf den Bildern. Und Annie und Joanne sind eine Person. Ja. Und oh, sie ist Wahnsinn. Die Nummer habe ich erwartet, weißt du?
Ja, so. Okay. Ja. Aber das ist ein guter Gedanke, aber hat sich nicht erfüllt.
Dumm gelaufen, weil es ist tatsächlich ein Dämon und
Ja, und vor allem an diesem, also an Joanne hängt ja noch eine ganze Menge andere Leute dran, diese gesamte Sekte oder ja.
Und deswegen hat
die da mitschwingt und jetzt wird auch erst klar, warum da so viele andere Leute auf dieser Beerdigung waren.
Ja, und deswegen hat mich der Film dann zum Ende auch wieder so überraschen können, weil er gesagt hat, so Edge Badge, hier gibt's keine klassischen Horrorfilme oder oftmals in Horrorfilmkonventionen von, es war alles nur eine Einbildung, in Wirklichkeit war es ein Traum, sie war schon immer verrückt, so die Nummern, sondern nee, fuck it, es gibt hier eine Sekte, es gibt hier einen Dämon
und alles ist echt.
Alles ist echt und der Dämon ist dazu da, um die Zweifel auszulöschen und dann schnappt er sich irgendwie, ich glaube, das wird ja auch am Ende dann gesagt, ne? Als Peter so völlig fertig gemacht wird, dass er sich aus dem Fenster wirft, weil seine eigene Großmutter enthauptet vor ihm liegt und seine eigene Mutter.
Seine Mutter auch.
Naja, die Leiche der Großmutter liegt da auf dem Dachboden und auf einmal hängt seine eigene Mutter daneben und köpft sich selber und irgendwelche nackten Gestalten laufen auf ihn zu und er springt nur aus dem Fenster und ist in dem Moment, glaube ich, wirklich tot, aber dann kommt der Dämon und dann ist der Film wirklich im What-the-fuck-Land angekommen, weil dann ist nichts mehr mit irgendwie Familiendrama und sie haben alle irgendwie ihre Traumata, sondern dann ist hier wirklich Party mit Dämon angesagt. So. Und
ja, auch schön, mit welcher Beiläufigkeit dieser Vater aus dem Weg geräumt wird.
So geil aber auch.
Ja, in dem Moment. Ja, guck, ich zeig dir, das ist echt. Und sie wirft dieses Skizzenbuch von der Tochter ins Feuer und er löst sich einfach in Flammen auf. Und das ist einfach so effektiv. Ja, perfekt. Ja. Fand ich richtig gut.
Und dann auch diese geilen Horrormomente, also
diese Bodentür.
Auf dem Dachboden, oder was meinst du?
Ja, wenn er vor seiner eigenen Mutter auf den Dachboden flüchtet. Und wir haben übrigens zu Hause dieselbe Bodentür, dieselbe.
Ja, ich kenn dieses Modell auch und ich fand die früher auch schon immer latent gruselig, so da irgendwie hochzukraxeln und ja.
Und sie springt da an die Decke und hämmert mit ihrem Kopf dagegen.
Das ist so geil.
Das ist Wahnsinn.
Und auch davor, als Peter irgendwie noch sich im Haus bewegt und der ganze Film, das ist ja wirklich dann ohne Ende einfach durch, weil er träumt irgendwie, glaube ich, von Charlie und im Traum verliert sie irgendwie den Kopf und also wird's immer krasser und immer stranger und irgendwie läuft er dann ja auch unten durchs Wohnzimmer und das ist auch so geil, weil auf einmal ist die Kamera im Hintergrund halt so unscharf und schwingt so leicht nach oben und auf einmal hängt Annie irgendwie so in der Ecke an der Decke des Raumes, so an der Wand. Und das weiß ich auch noch, dass im Kino, ich glaube, Steve Geiler, der auch hier Teil der Sendung manchmal war, ich glaube, mit ihm habe ich den, ich glaube, er saß neben mir und erst dann so ein paar Sekunden später, also ich habe die Mutter halt schon im Hintergrund gesehen und er halt nicht sofort, sondern erst als die Kamera scharf gestellt wurde auf die Mutter im Hintergrund, ist er so leicht zusammengezuckt, weil er das vorher nicht gesehen hat. So diese schönen Schreckmomente, die dann auch kommen oder auch, das hat mich dann bei der Wiederholungssichtung halt voll erwischt, als er, glaube ich, als Peter irgendwie, er läuft da so irgendwie durchs Dunkel und dann ist auf einmal, glaube ich, so ein Schnitt und dann rennt aus dem Dunklen des Raumes irgendwie Annie auf ihn zu.
Ja.
Und es ist so ein klassischer Jumpscare, der aber gar nicht so wie ein Jumpscare irgendwie aufgemacht ist. Und da bin ich auch voll zusammengezuckt hier beim auf der Couch, als ich den Film geguckt habe. So. Und deswegen die zweite Hälfte des Filmes ist, ja, wie gesagt, vorbei mit Familiendrama und ja. Let's go into Horrorland.
Mhm.
Und ich glaube, das hat dir nicht so gut gefallen, oder? Oder du hast eher Probleme damit?
Ich habe da mehr Probleme in dem Sinne, weil das dann, für mich ist das nicht mehr so gruselig. Ich erfreue mich an den Bildern, die sie machen.
Mhm.
Aber der erste Teil hat mich wahnsinnig mitgenommen. Und ich war richtig, ich kann diesen Familienhorror so gut nachvollziehen. Und in dem Moment, in dem das Übernatürliche da reinkommt, erreicht das mich emotional überhaupt nicht mehr. Ich erfreue mich da an den tollen Bildern. Ich erfreue mich, dass Toni Collette da diese Bodentür versucht, mit dem Kopf einzuhämmern. Ja. Aber das macht nichts mehr emotional mit mir.
Ja.
Und deswegen liegt bei mir der Horror tatsächlich in dem ersten Teil. Ich glaube einfach nur in diesen Schuld, in dieser Panik und diesen Schuldgefühlen und dieser Horror, der einfach Familie mit sich bringt, allein dadurch, dass man Verantwortung hat, die man eigentlich überhaupt nicht wahrnehmen kann. Man ist nicht in der Lage, diese große Verantwortung zu übernehmen. Und immer diese Unsicherheit, die damit mitschwingt. Und das spielt im zweiten Teil eigentlich keine Rolle mehr. Da wird dieses Okkulte muss erfüllt werden. Und das wird es ja am Ende auch. Und ich habe da meinen Spaß daran, aber es nimmt mich nicht mehr mit. Weiß ich nicht, wie ich das anders beschreiben soll.
Ich kann das gut nachvollziehen, weil mir ging das bei der ersten Sichtung auch ein bisschen so. Ich hatte das Gefühl, dass in dem Moment, wo der Film seinen Gang wechselt und diese okkulten Sachen, diese übernatürlichen Dinge einführt, hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass das wie so eine Art Freifahrtschein für meinen emotionalen Terror, für meine emotionale Ängste ist, weil dann eben dieser Horrorfilm beginnt. Weißt du, so dieses...
Ja, das jetzt trifft's vielleicht. Das ist wie ein anderer Film fängt an.
Ja, und das ist halt... Also dann konnte ich auch wieder durchatmen, weil ich dann das Gefühl hatte von... Ah, wir sind ja im Fantasy-Bereich. Okay, wir sind jetzt im... Wir haben jetzt den Realismus verlassen und... Weil das ist halt so dieser ganze Weg dahin, dieses... Der Verantwortung nicht gerecht werden und aufgrund eines... dummen Fehlers, der theoretisch jedem von uns ständig passieren kann, wird alles ausgehebelt und das ist halt so für mich persönlich, vielleicht für viele andere auch, das ist so eine absolute Urangst. Das ist so etwas, weil es halt so realistisch ist. Ich habe jetzt auch im Zuge von so ein bisschen, weil Horror-Oktober-Stimmung ansteht, ich habe jetzt neulich nochmal den ersten Halloween geguckt, den finde ich halt auch
ganz... Ja, ich auch diese Woche.
ganz süß und schön und es ist halt, ist auch nett und macht auch Spaß, aber das holt mich weniger ab. Also der Böse oder das personifizierte Böse mit der Maske und dem Messer ist... Also macht mir Spaß, da kann ich, ne?
Ja,
aber das ist was anderes als der ständige Schrecken vor einer Sache, die mir jederzeit passieren kann, nur weil ich unachtsam war und Dinge zusammenkommen und das Pech mich verfolgt. Und es ist ja möglich, das, was in einem Film in der ersten Hälfte passiert, so traurig und makaber und schlimm, wie es ist, aber das ist ja nicht unmöglich, was da passiert. Und dann haben wir aber dieses,
es ist ja auch ein Schrecken, der vergeht nicht. Also die Schrecken, die bleiben für immer.
Das Schlimmste, was passieren kann, weil es für den Rest deines Lebens
verfolgt. Ein Bösewicht bleibt nicht für immer. Und das haben wir jetzt natürlich durch wahnsinnig viele schon erfahren. Was böse ist, kann auch besiegt werden.
Ja.
Vielleicht nicht in diesem Film, aber in einem anderen garantiert. Und das ist was ganz anderes als diese Schrecken, die in dem ersten Teil da aufgemacht werden.
Ja.
Ja.
Aber
und man ist ja auch eher in Rätselstimmung. Im zweiten Teil war ich eher so, okay, ach so hängt das jetzt mit dem zusammen. Und dann war ich eher in Gedanken dabei, dieses Puzzle zusammenzufügen.
Ja.
Und ja, weniger dann im Horror mehr.
Aber in Gedanken,
so.
Jetzt so bei der zweiten Sichtung, also ich kann der zweiten Hälfte mittlerweile mehr abgewinnen. Also das was du gesagt hast, was wir gerade gesagt hatten, das bleibt immer noch. Aber da muss ich jetzt vielleicht einen anderen Hut quasi aufsetzen. Also erstmal finde ich immer noch das Problematischste für mich ist eigentlich, sind glaube ich so die letzten ein oder zwei Minuten des Filmes, weil ich finde das so geil, wie er am Ende in diesem Baumhaus denn da so, also in dem Moment, wo er aus dem Fenster springt, das war auch wieder so ein What the fuck Moment für mich. Völlig nachvollziehbar, aber völlig strange, weil ja, also er hält es nicht mehr aus. Er hält den Schrecken nicht mehr aus und wählt den ersten Ausweg und das ist das Fenster. Und was danach kommt, ist ihm eigentlich egal, weil alles ist besser als dieser Moment und dann ist halt, also in meinen Augen ist er dann tot. Und dann kommt dieser Dämon, dieses Licht, was wir auch schon mal gesehen haben, was anscheinend so sich in ihm bündelt. Und dann steht er auf und ich glaube, dann setzt auch so langsam Musik ein. Dann ist er in diesem Baumhaus. Auf einmal ist da irgendwie eine Zeremonie und es wird so okkult und mit Kerzen und Bildern und auch wieder total geil lange auf seinem Gesicht irgendwie. Und dieses Gesicht ist so leblos auf einmal geworden und dann kriegt er diese Krone aufgesetzt und die Musik ist so geil und stimmungsvoll und dann hätte der Film für mich zu Ende sein müssen. Das wäre so geil gewesen, einfach nur dieses gelbe Licht im Rücken, diese Krone, dieses Gesicht, das halt völlig fertig und seelenlos geworden ist. Schnittcredits, großartig. Mhm. Dann liefert der Film aber noch so 1-2 Minuten Zusammenfassung für die, die nicht aufgepasst haben, nämlich so, jetzt bist du der Dämon und der Dämon existiert schon immer und der braucht aber die Männer und weil deine Schwester aber nur ein Mädchen war und die Großmutter und deshalb brauchten wir dich und wir mussten erst alle Zweifler ausräumen und dann konnten wir endlich und Hail Payman, du bist jetzt unser neuer Dämon des Bösen und das fand ich ein bisschen zu viel. Also diese Erklärung hätte ich nicht mehr gebraucht.
Ja, ja, das sollte nochmal ganz, ganz sicher gegangen sein, dass dann wirklich alle das verstanden haben, die das Kino verlassen.
Ja, und ich hätte es lieber gerne nicht so deutlich verstanden, sondern eher ein bisschen.
Kann ich verstehen,
Aber der Punkt dahin, dieser ganze Weg dahin und Toni Collette, die an der Decke schwebt und sich selber den Kopf absägt und die vorher mit dem Kopf an die Decke da irgendwie hämmert und der Vater, der in Flammen aufgeht und all diese Dinge, all diese wirklichen Genre-Tropes, diese Horrorfilm-Genre-Momente, die kann ich dann wieder auf so einer theoretischen Ebene oder eher theoretischen Ebene. Eigentlich finde ich das irgendwie auch ganz geil, weil es ist halt so. Ich bin ja jemand, der auch gerne, nicht unbedingt im Horrorgenre, aber ich bin auch gerne in Genres unterwegs und ich beschäftige mich ja sehr, sehr gerne mit Superheldenfilmen. Und da spüre ich vielleicht etwas, was ich so ein bisschen hier auch spüre, wenn jetzt alle kommen und sagen, das ist ja ein fantastischer Horrorfilm, dass die Leute, die Fans des Genres sind, da so ein bisschen mit der Nase rümpfen. Und da bin ich drauf gestoßen, weil ein britischer Filmjournalist, Mark Kermit heißt er, der auch ein super, super schönen Podcast hat. Einmal die Woche podcasten halt auch über Filme und dann ging es halt auch um Hereditary. Und Mark Kermit ist ein riesengroßer Fan vom ersten Exorzisten. Das ist so sein Lieblingsfilm, was bei mir Superman der Film ist, ist bei ihm der Exorzist. Ein Riesending, der hat da Dokus drüber gedreht, der wühlt sich immer noch Jahrzehnte später durch diesen Film. Und deshalb sagt er halt, ne, also der erste Exorzist, ich habe den leider bis heute noch nicht gesehen, aber ist ja auch ein Horrorfilm. Und das war halt ganz witzig, als Hereditary rauskam, hat Mark Kermit so ein bisschen so, der war nicht so auf der Hypewelle dabei, weil ihn das richtig gewurmt hat, dass alle gesagt haben, so, das ist der beste Film, der beste Horrorfilm seit der Exorzist. Also Hereditary wurde zu oft mit der Exorzist verglichen. Ja. Und dann kommt natürlich der Fan von der Exorzist und sagt, naja, Moment mal, Freundchen, also so nun auch nicht. Und was ich da so rausgehört habe aus der Diskussion und was ich halt, wenn ich das auf Superheldenfilme übertrage, durchaus nachvollziehen kann, ist dieses manchmal, also schwer in Worte zu fassen, aber das ist so dieses Phänomen, wenn Filme, die eigentlich nicht so ganz klassische Genrevertreter sind, aber auf einmal von sehr, sehr vielen Leuten, die mit dem Genre auch gar nicht so viel zu tun haben, aber auf einmal so gefeiert werden, weil sie ja Teil dieses Genres sind. Und das ist vielleicht als Beispiel, also was bei mir jetzt ein bisschen bei Superhelden auch so hängen geblieben ist, so ein Film wie Logan, der letztes Jahr rauskam, der letzte Wolverine-Film. Oder auch The Dark Knight. So klasse, wie diese Filme sind, und ich liebe sie auch. Aber es ist schon auch zu beobachten, dass da mehr Leute auf diese Filme ansprechen, so nach dem Motto, jetzt können wir ja auch endlich mal so einen Superheldenfilm gut finden, weil da sind jetzt nicht diese blöden Kostüme und da geht's nicht darum, die Welt zu retten und das ist ja alles, da wurde das Genre mal so ein bisschen entschmuddelt und jetzt können wir alle das mal irgendwie gut finden. Und deshalb, um diesen Bogen jetzt wieder zurückzubringen, deshalb finde ich das irgendwie auch ziemlich geil, dass Hereditary am Ende sagt, scheiß drauf, wir haben jetzt eine Stunde geiles Familiendrama gemacht, aber jetzt wollen wir auch noch mal richtig geil Horrorfilm zelebrieren. Und jetzt rollen hier die Köpfe, jetzt kommen hier die Dämonen, jetzt werden Gläser verrückt, jetzt kommt all der Kram, der halt klassisches Horrorfilm-Genre irgendwie auch darstellt, was wir vorher irgendwie ausgeklammert haben, das ballern wir jetzt mal so richtig auf 180 durch. Und das finde ich halt auch sehr kompetent vom Regisseur aus, dass der zeigt, auch das kann der. Also der kann nicht nur einen guten Horrorfilm machen, der kein Horrorfilm ist, sondern in dem Moment, wo sein Horrorfilm auch ein klassischer Horrorfilm wird, versäumt er es halt eben, diese ganzen Fallen irgendwie, in diese ganzen Fallen zu tappen und halt so zu, wie soll ich sagen, also diese ganzen, viele Fehler, die andere Horrorfilme schon in den ersten 15 Minuten machen, die macht er auch in der letzten Stunde seines Films nicht. Und deswegen, so auf so einer, auf dieser Ebene, finde ich das irgendwie schon auch ziemlich geil.
Ich weiß, worauf du hinaus willst und ich finde das auch wahnsinnig gut, dass er das dann so konsequent einfach durchzieht. Da gibt's wirklich, ich habe vorhin davon gesprochen, es sind wie zwei verschiedene Filme und er macht da wirklich einen Cut und dann geht das in, ganz in die andere Richtung. Und dadurch vermeidet er es auch, das habe ich mir jetzt nebenbei gerade, ist mir das durch den Kopf gegangen, dass dieser erste Teil auch klischeehaft endet. Weil da wird ja dieses, es gibt kein Entkommen aus diesem ersten Teil. Und aus diesem Trauma gibt es überhaupt kein Entkommen. Und ich habe mir die Deleted Scenes angesehen und da gibt es ein was, da hat er das, glaube ich, einmal durchgespielt. Da gibt es nämlich das, diesen Erlösungsmoment, den er dann nicht in den eigentlichen Filmen aufgenommen hat. Und zwar, da kommt der Vater dann tatsächlich in das Schlafzimmer von Peter und fragt, wie geht's dir? Und er ist, ja, alles gut. Und dann bricht Peter sozusagen total zusammen. Und das ist die Erlösung quasi, diese Aussprache zwischen Vater und Sohn. Und dann gibt es den Schnitt und man sieht im Nebenzimmer Annie liegen, die sich dann auch flüsternd entschuldigt, tut mir leid, so, indem sie das durch die Wand hört. Und die, das ist der komplette Erlösungsmoment. Ja. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, Gott sei Dank haben sie das irgendwie nicht reingenommen. Weil an der Stelle geht es sonst nicht anders weiter. Entweder du bringst dann eine Erlösung oder es bewegt sich eben nichts mehr. Und indem er das dann so stark dreht diesen Film, geht's weiter, ohne dass er uns diese Erlösung gönnt und den Charakteren auch nicht. Also.
Du meinst, indem er dann in diesen Horrormodus umschaltet?
Ja.
Ich finde auch.
Dann bleibt dieser erste Teil so traumatisch, wie er ist.
Ja, und ich finde eigentlich auch, also, wie gesagt, das sind alles eher so Kopfargumente. So, was du sagst, ist auch immer noch mein Bauch. Der fühlt in dem zweiten Teil auch viel weniger und, hat im ersten Teil, in der ersten Stunde oder in den ersten anderthalb Stunden halt sehr, sehr viel gefühlt. Und im zweiten Teil geht's halt alles ein bisschen mehr über den Kopf. Aber ich finde auch, dass man da, also wenn man das mal so ein bisschen weiterdenkt und einfach annimmt, dass der Film halt in diesen Horrormodus wechselt, dann finde ich das ja auch, also das spricht dann auch wieder sehr stark für die Motive des Filmes, ne? Weil in dem ist auch so geil, weil in dem Moment, wo halt der Vater, das Rückgrat der Familie, der letzte Skeptiker, bildgewaltig in Flammen aufgeht. Erst dann ist auch der Dämon, ist auch der eigentliche Horror des Filmes in der Lage, völlig unkontrolliert zu wüten. Vorher ist es ja immer noch möglich, über den Vater diesen Zweifel mitzunehmen und zu denken, Annie wird jetzt verrückt oder Annie ist jetzt wahnsinnig oder Annie sieht jetzt Dinge, die gar nicht da sind und Peter genauso. Aber der Vater ist ja immer noch da, der Vater ist immer noch da. Und der geht halt in Flammen auf. Und dann, damit zerfällt die Familie auch. Also alles, was irgendwie mit Horror zu tun hat und in jedem Moment, wo halt Horrorszenen passieren, sind das ja eigentlich nur Bilder dafür, wie die Familie auch einfach, also das ist auf der Ebene, auf der motivischen Ebene schon eine Fortführung aus dem ersten Teil, weil die das Schrecken, der Schrecken der Familie, der äußert sich dann halt. Der äußert sich auch bildlich. Und das finde ich halt spannend. Ja, und
er löst sich halt auf, weil komischerweise, weil die Familie ist überhaupt nicht mehr da. Am Ende existiert ja gar niemand mehr von denen.
Ja.
Das heißt, dieser erste Teil, dieser Horror, der löst sich dann einfach auf. Es gibt's nicht mehr. Diese Horror ist nur ein Horror der Familie. Alle anderen, die sind keine Beteiligten.
Aber gleichzeitig, das finde ich, macht's auch so spannend, weil es geht ja auch, der Titel ist ja auch, also der deutsche Untertitel ist ja auch Das Vermächtnis. Und ich glaube, Hereditary heißt ja auch irgendwie sowas, ne? Irgendwas mit
Vererbung oder sowas.
Genau. Ja. Darum geht's ja vielleicht auch. Also, dass halt dieser metaphorische Dämon die Familie halt ist. Also, der Dämon ist ja in der Familie. Und in dem Moment, wo halt, also das ist ja auch, also das sind ja, glaube ich, auch irgendwie die Regeln dieses Dämons. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo mal gelesen habe oder ob das auch aus irgendeinem Bonuskram oder Interviews kam oder so. Aber das Prinzip ist, glaube ich, irgendwie, dass ich kriege das, glaube ich, auch nicht mehr hundertprozentig zusammen. Aber es war ja irgendwie auch gesagt, ja, der geht irgendwie über die männliche Seite.
Ja, kann sich da nur entfalten, glaube ich, in männlichen Personen.
Genau, und das wurde ja auch gesagt, dass die Großmutter, also eigentlich wollte die Großmutter ja den Jungen haben.
Mhm.
Ne, wahrscheinlich, weil die ja mit dem okkulten Kram weiß, ich habe jetzt hier den Nachfolger. Also ich glaube, die Großmutter ist ja auch irgendwie der Dämon. Oder vermutlich hat die Großmutter halt erst über den Ehemann und dann über den eigenen Sohn, die sich ja beide umgebracht haben oder die halt beide tot sind, vermute ich mal, dass sie da irgendwie diesen Dämon gestreut hat, der dann halt an ihre Enkelkinder weitergehen sollte, aber sie ist nicht an den Sohn rangekommen, also musste sie über die Tochter gehen. Und die Tochter Charlie, deswegen war sie vielleicht auch immer so ein bisschen merkwürdiger, weil sie vielleicht diese Verbindung zu dem Dämon hatte, aber halt eben nicht wirklich, also das nicht wirklich aufging. So, weil es ja nur bei Männern irgendwie funktioniert.
Ja.
Und so hätte ich das halt immer verstanden, dass halt dieser Dämon irgendwie in so Art Wartemodus irgendwie war. Und dann habe ich halt irgendwie gehört, dass dieser Dämon, also der braucht halt, damit er sozusagen seinen Wirt auch irgendwie einnehmen kann. Also der Dämon geht halt irgendwie auf den, oder ich glaube, das wurde auch irgendwie gesagt, auf den Schwächsten, auf das schwächste Glied oder auf den, also man muss halt irgendwie schwach sein, emotional schwach sein, um anfällig für diesen Dämon zu sein. Weswegen der Vater zum Beispiel auch nie Ziel dieses Dämons sein konnte. Weil der einfach viel zu gefestigt ist, viel zu pragmatisch ist, viel zu standhaft ist. Aber der Sohn, der wurde ja über diese ganze Verkettung von Ereignissen, wo der Dämon ja definitiv seine Finger im Spiel hatte.
Mhm.
Weil wir sehen ja diese Markierung irgendwie auch an einem Laternenpfahl. Und da sind ja Dinge zusammengekommen, wo man definitiv sagen kann, ja, da muss der Dämon mitgespielt haben. Deshalb, also dieser Dämon hat den Sohn erst in diese emotionale Lage gebracht, hat ihn erst so sehr geschwächt, um ihn dann selber nachher als Wirt benutzen zu können. Und das, finde ich, ist halt auch, also so konstruiert, wie das alles ist und so Horrorfilm, klassisch Horrorfilm, wie das alles ist.
Das aber am Ende geht's wahnsinnig gut auf. Also da bin ich auch beeindruckt. Also
aber es passt halt irgendwie auch auf dieses Thema Familie, wenn man sich das alles mal so vorstellt, so dieses Familie kann einen manchmal auch schon richtig abfacken. So. Und gut, da sind in der Regel, glaube ich, keine Dämonen irgendwie am Werk, aber dass diese Mechanismen halt irgendwie trotzdem in der Welt sind, macht es irgendwie spannend, finde ich.
Ja.
Also, ja.
Ja, der zweite Teil gewinnt ja auch bei mir, ich habe mir jetzt in Auszügen das nochmal ein bisschen angeguckt, gewinnt er auch schon seinen Reiz. Gerade, ich bin ja mal gespannt, jetzt weiß ich ja ungefähr die Hintergründe, wie sich das dann bei der zweiten Sichtung nochmal anfühlt, wenn ich dann tatsächlich alle Hinweise nochmal mitkrieg.
Ja, also
gerade diese Runen, die überall schon nochmal stehen.
Zum Beispiel, das ist, glaube ich, auch gleich das erste Bild, weil Annie auch so eine Kette trägt, wo dieses Symbol.
Und nicht nur sie, und auf dieser Rede trägt ja auch Annie und ihre Großmutter, und Charlie hat auch irgendwann mal dieses Symbol in der Hand.
Und ich glaube, sie schreibt auch irgendwelche Sachen immer bei sich an die Wand. Das sind auch irgendwelche Vokabeln, glaube ich, aus diesem Okkultismus, der da wirkt, so diese von dieser Sekte und so. Also da ist auf jeden Fall was. Aber lohnt sich auf jeden Fall, also den Film nochmal zu gucken und dann auf die ganzen Details zu achten, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein richtig guter Film, wenn man irgendwie so Freunde hat oder irgendwie Besuch hat oder so, bei dem man, also man ist irgendwie zu einem Filmabend verabredet und man ist vielleicht auch in einer Gruppe oder so und die eine Hälfte kennt den Film, dann macht's richtig Spaß, glaube ich, mit der anderen Hälfte den zu gucken, die man nicht kennt. Ich glaube, so daneben zu sitzen und diesen Film nochmal über Reaktion anderer zu genießen, ist, glaube ich, auch geil.
Ja, ich denke auch. Wenn man dann, ja, jetzt wird's kritisch so. Ja. Ich beobachte ja auch gern Gesichter von Leuten, die, was für diejenigen wahrscheinlich super nervig ist. Man kennt das ja so, wenn man einen Film zeigt, der einem selbst wichtig ist.
Ja.
Was, glaube ich, für alle anderen zu viel Druck einfach ist. Ja. Aber nein, ich denke auch, dass der gerade mit der Zweiteilung, das gefällt mir jetzt doch immer mehr. ja.
Ja, also ich sag ja, das hat bei mir auch ein paar Wochen gedauert und auch der zweite Anlauf und so, aber da kann man schon ein bisschen was wohlwollend rausholen. Aber ja, ich bin immer noch begeistert von diesem Film. Der ist wirklich, der ist so gut gemacht, der ist handwerklich gut, der ist technisch gut. Wir haben ein bisschen nur drüber geredet, aber die Kamera, die arbeitet auch wirklich, wirklich großartig in dem Film mit längeren Shots und auch mit schönen Kamerabewegungen. Ich glaube, du meintest auch im Vorgespräch, dass deine Theorie auch irgendwie ist oder sein könnte, dass die Kamera und der Dämon so ein bisschen zusammenhängen.
Ja, na, ich bin darauf gekommen bei dieser Beerdigungsszene von Charlie, weil sie war ja zuvor die Besessene sozusagen von diesem Dämon und als sie in die Erde gelassen wird, sinkt auch die Kamera in die Erde. Mhm. Und als Annie dann in das Haus geht zu Joanne, dann hat man das Gefühl, dass die Kamera schon mehr weiß als Annie. Und ich glaube, die Kamera erspäht zuerst die Fußmatte und danach erst Annie. Und auch sie ist ja zuerst unter dem Tisch, bevor Annie kommt, nach unten blickt, um zu checken, ob das alles real ist. Mhm. Und diese Kamera umkreist ja auch ständig sehr nah die Köpfe der Charaktere. Mhm. Immer. Sie bildet auch immer den Horror ab. Man sieht nicht, warum sie genau leiden sozusagen. Man sieht immer nur die Gesichtsausdrücke. Im klassischen Horrorfilm wäre es ja, dass man immer den Cut hat. Erst auf das Gesicht, dann auf die dunkle Gasse oder das dunkle Zimmer. Und hier bleibt die Kamera immer auf dem Gesicht. Und man kann eigentlich nur die Emotionen sehen. Mhm. Ja.
Auf jeden Fall eine gute Beobachtung. Das wäre so meine Hausaufgabe für die dritte Sichtung auf jeden Fall, mal genau auf die Kamera zu gucken, weil das ist schon, ich glaube, da ist auf jeden Fall was.
Ja, mal sehen. Ja, gerade wie sie sich bewegt, ich glaube, diese Bewegung hat das ausgemacht bei mir. Diese kreist immer und sie ist nie so still. Mhm. Ja. Man hat immer das Gefühl, dass die Kamera mehr weiß als die Charaktere.
Ja, das ist ja eigentlich auch immer eine gute Frage bei der Filmsichtung. So, wer ist die Kamera oder was ist die Kamera? Ist die Kamera etwas? Ist die Kamera eine eigene Instanz? Und wenn du sagst, die Kamera weiß oft mehr als die Figuren, so, dann schöne Beobachtung auf jeden Fall, ja.
Ja, müsste man nochmal überprüfen bei der zweiten Sichtung, aber ja. Ein, zwei Mal ist es mir aufgefallen.
Ja, wir sind sehr begeistert. Mhm. Trotz Schwierigkeiten, trotz Diskussionsgründen hört man das, glaube ich, schon ganz gut raus, dass wir immer noch den Film so gut finden.
Ja.
Ja.
Und ich war auch so erleichtert. Ich habe mich so darauf gefreut und dann dachte ich, ja, hoffentlich werde ich nicht enttäuscht. Ja.
Das ist ja oft dann auch schwierig bei solchen Sachen, ne? Wenn man dann irgendwie so, wenn man überall Gutes hört und dann kann das manchmal auch an den eigenen Erwartungen ein bisschen scheitern, aber ja.
Ja. Aber hat ja geklappt.
Sehr gut. Das heißt, ein sehr guter Vertreter in Sachen Horror-Oktober.
Ja, meiner Meinung nach schon.
Sehr schön.
Ich denke, das können wir jetzt als Abschluss schon behaupten nach unserem Podcast.
Wie sieht's denn generell noch beim Horror-Oktober aus bei dir? Du hast gesagt, du hast auch neulich Halloween geguckt, also den
genau.
von 78, den John Carpenter-Film.
Ja, Schande über mich, ich habe ihn davor noch nie gesehen und dachte, der Horror Oktober ist ein guter Anlass, um das mal nachzuholen.
Sehr, sehr richtig.
Ja, und dann habe ich mir den tatsächlich angesehen und für gut empfunden. Also ich denke, dass er ist jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, wann ist er rausgekommen?
In 78. Den 70ern, ist jetzt ja. 40 Jahre alt.
Und das merkt man ihn in Teilen schon an. Also diese Bösewichtfigur hat, glaube ich, für mich überhaupt nichts mehr Gruseliges an sich. Weil sie ist halt nur böse und mehr erfahren wir eigentlich gar nicht.
Ja.
Und aber trotzdem hat das alles, ich kann es gar nicht beschreiben, wie das Sehgefühl war. Ich würde nicht sagen, dass es schlecht gealtert ist.
Nee, also ich habe den auch, ich glaube, 15 Jahre oder so nicht gesehen.
Ja.
Ich habe den auch nur einmal irgendwie geguckt. Das war dann auch so, ne, Speaking of Geschwister und so. Da hatte mein großer Bruder dann so seine Horrorfilmzeit. Und ich als kleinerer Bruder, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Also ich weiß nicht, ich glaube, der ist ab 18 der Film oder so. Ich war auf jeden Fall keine 18, als ich den geguckt habe. Mhm. Fand den jetzt auch nicht so, also hab den nicht als so mega gruselig in Erinnerung irgendwie. Konnte mich an eigentlich nichts erinnern, außer, und das war sehr strange, außer Szenen am helllichten Tag auf dem Weg irgendwie nach Hause von der Schule, irgendwie im Grünen mit Hecken. Und das war so sehr merkwürdig, weil es dauert auch ein bisschen, bis diese Szenen kommen. Und ich dachte so, hä, ich kann mich an nichts bisher erinnern. Habe ich den Film denn doch nicht geguckt? Habe ich irgendeine Fortsetzung geguckt? Irgendwas stimmt nicht. Und dann kam halt Szenen am helllichten Tag mit hier, ich glaube, Michael Myers ist das ja, der halt irgendwie da hinter der Hecke stand. Und ich musste echt, also du hast schon recht, also was so Horror und Grusel angeht, funktioniert jetzt auch nicht mehr alles bei mir. Aber ich fand diese Szenen am helllichten Tag irgendwie immer noch, also ich war immer noch sehr angespannt in diesen Momenten.
Ja.
Und auch da handwerklich halt sehr, sehr gut. Auch die Kamera ist da sehr, sehr gut. Allein die Öffnungsszene, die komplett in einem Take durch das Haus geht und uns zeigt, wie der sechsjährige Michael Myers da irgendwie schon Mörder ist. Also sehr, sehr viele Qualitäten, die immer noch, 40 Jahre später immer noch gelten.
Vor allem habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob das der Anfang aller im Schrankversteck-Szenen ist. Weil ich glaube schon, oder?
Ich weiß das gar nicht genau, aber es hat auf jeden Fall erstaunlich gut funktioniert.
Ja, und so sind viele andere Horrorfilme ja immer noch aufgebaut. So in diesen Gitterschränken, so dass noch dieses Licht reinfällt. Ich glaube, das war der Anfang. Ich würde das jetzt nicht, mich nicht dafür verbürgen, aber das funktioniert erstaunlich gut immer noch.
Ich musste auch, ich habe den ja, weiß ich gar nicht. Also ich habe den relativ zeitnah zu Hereditary geguckt und habe zwangsläufig beide Filme so ein bisschen miteinander verglichen. Und mir ist dann aufgefallen, bei Halloween, ich finde den weniger gruselig, weil, wie gesagt, der Mann mit der Maske und dem Messer weitaus unrealistischer und unwahrscheinlicher ist, als die Angst, meine eigene Sorgfaltspflicht zu verletzen und meine eigenen Geschwister irgendwie zu was auch immer. So, diese beiden Schreckensbilder sind für mich halt so höchst unterschiedlich und deswegen bin ich bei Halloween auch, der macht mir eher Spaß. Der hat mir eher Spaß gemacht zu gucken, weil ich das so abfeiern konnte, aber der eigentliche Horror, der war für mich immer noch Hereditary.
Ja, das auf jeden Fall. Ich brauchte auch nach der Sichtung von Hereditary erstmal so eine halbe Stunde nur zum Verarbeiten.
Und Schnaps zur Erholung.
Ja, obwohl man ja schon ein bisschen erlöst wird durch den zweiten Teil, zumindest von diesem.
Ja, einfach
nur, weil der erste mich viel mehr mitgenommen hat. Und dann im zweiten, da war ich schon so eher im Rätselmodus und hatte mich da in die Dämonologie da reingedacht. Aber danach. Halleluja, ich brauche das mit dann. Ich habe da auch die ganze Nacht dann nochmal, kam mir dann noch irgendwelche Szenen und ui, wie hängt das zusammen und weiß ich nicht.
Ja, der bleibt hängen.
Der ist ein bisschen, hängen geblieben.
Ja.
Ja.
Hast du denn sonst noch was geguckt in Sachen Horror Oktober?
Ich habe nochmal den Ra geguckt.
Oh, den habe ich noch auf der Liste.
Ja, den musst du unbedingt nachholen.
Ja.
Bin ich auch Fan davon. Ich habe zwar auch ein paar Probleme, aber das ist, ich mag sowieso diese Verbindung von Coming of Age und dann Horror. Ja, gefällt mir sehr gut. Und ansonsten noch nicht, aber der Oktober geht ja auch noch ein bisschen.
Das stimmt. Ich werde, wenn der Podcast rauskommt, glaube ich, heute, also morgen, weil wir gestern, also jetzt aufnehmen, aber du weißt, was ich, glaube ich, meine.
Ja.
Ich werde bald den neuen Halloween im Kino gucken. Da ist ein kleines Preview-Screening hier in Berlin. Und eigentlich, ich bin da kein großer Fan der Serie oder so. Ich habe jetzt auch eher durch Zufall den ersten halt neulich nochmal geguckt. Aber keine Ahnung, ich habe keine Erwartung, ich habe keine Aktien in dem neuen Film irgendwie drin. Der kann mich eigentlich nur überraschen.
Ich wollte gerade sagen, dann kann es ja noch besser werden.
Ja, also das ist sowieso immer eine sehr gute und gesunde Haltung, irgendwie um ins Kino zu gehen. Aber sonst habe ich, glaube ich, auch nichts irgendwie direkt geplant. So, mal gucken. Also ich kann mir vorstellen, also den Halloween habe ich zum Beispiel auch neulich spontan geguckt. Das war einfach nur, ich war nach einem langen Tag zu Hause, aber immer noch zu früh, um ins Bett zu gehen, dachte ich mir, ach, dann kann man schön jetzt so 90 Minuten Slasher sich irgendwie noch gönnen und dann so, mal gucken, ob da noch irgendwie. Halt, Raw, den habe ich auch schon hier irgendwo gekauft und runtergeladen und der liegt hier schon irgendwo, aber.
Muss nur noch angesehen werden.
Ja, und ich habe ein bisschen Angst vor dem Film, weil ich halt so viel Gutes gehört habe, dass ich ein bisschen Angst habe, dass so.
Ja.
Aber ich will ihn auf jeden Fall gucken. Das ist, wie du sagst, Coming of Age und der war bei Arne, als wir hier unseren Jahresrückblick letztes Jahr gemacht hatten, war der sehr weit oben und der hat ihn auch schon sehr gefeiert und deswegen, das ist auch hängen geblieben und dann will ich den eigentlich auch nochmal nachholen, ja.
Ja.
Ja. Aber gut, dann so die großen Pläne haben wir nicht, aber sollte sich da was ändern und sollten sich ja dann doch noch auch im Horrorbereich spontane Sichtung ergeben, dann kann man die ja bei dir auch sehr, sehr schön per Letterboxd nachverfolgen, oder?
Genau, da könnt ihr mich auch finden.
Genau.
Ich denke, wenn ihr mich auf Twitter findet, findet ihr mich dann automatisch auch auf Letterboxd.
Und andersrum. Ich glaube, wenn man nicht auf Letterboxd
und andersrum, findet, genau.
Genau. In beiden Fällen @Chicaria.
Chicaria, genau.
Genau. Werden wir auch nochmal verlinken, können wir auch nochmal verlinken. Und auch deine ich hätte fast gesagt Playlist, aber deine
Liste. So weit bin ich noch nicht.
Nee, aber deine Sammlung der Badewannenfilme gibt es da ja auch. Genau. Ja, uns findet ihr auch bei allen möglichen Dingen, aber vor allen Dingen im eigenen Blog unter secondunit-podcast.de. Da gibt es einen Beitrag zu diesem Podcast, da dürft ihr gerne weiter mit kommentieren und mitreden zu Hereditary. Interessiert mich natürlich sehr, was ihr da draußen für Erfahrungen mit dem Film gemacht habt und wie ihr auch so über das Ende denkt und was ihr über die ganzen Entwicklungen und Szenen und angesprochenen Sachen denkt und meint, dürft ihr da sehr, sehr gerne dalassen. Auch weitere Theorien zu dem ganzen Dämon und wie das alles zusammenhängt, immer wunderbar im Blog posten. Unter secondunit-podcast.de. Da gibt's auch Links zu. Wir sind auch bei Twitter und wir sind auch irgendwie bei Instagram und wir sind auch bei, oder ich bin bei Letterboxd. Terminus mittlerweile auch bei Letterboxd. Das wird dort immer voller und ist ja auch ein sehr, sehr, sehr schönes Filmnetzwerk, wie ich finde. Und ja, ich glaube, damit haben wir erstmal alles gesagt. Ich sag vielen, vielen Dank an dich, Anna, dass du wieder dabei warst. Ich glaube.
Sehr, sehr gerne, ja.
Wir haben bisher eine ganz gute Quote, oder? 2 von 2 Filmen, also 2 gute von 2 geguckten Filmen. So.
Ja, ich denke auch. Also wir können uns nicht beschweren.
Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal und fröhliches Weitergruseln und viel Spaß im Horror Oktober noch. Und wenn ihr erst jetzt von Horror Oktober erfahren habt, dann markiert euch schon mal den Oktober 2019 im Kalender, denn da wird es auch wieder sehr, sehr gruselig. Und wir sagen bis dahin. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon und auf Steady unterstützen. Viele, viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Cedric Schmidt, Michi W., Jan Repin, Fabian Yu und Matthias Denecke. Darüber hinaus könnt ihr auch das Second Unit Premium Paket abonnieren. Das kostet $5 bei Patreon oder 5 Euro bei Steady. Second Unit Premium gibt euch einen Blick hinter die Kulissen. In der State of the Unit erzähle ich euch einmal im Monat, was hinter den Kulissen geplant wird, was gerade so abgeht und was in den nächsten Wochen ansteht. Das gibt's einmal als Video, das gibt's auch als Audio. Darüber hinaus erhaltet ihr im Premium Paket Zugang zu den Livestreams. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Viele Menschen machen das bereits. Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Gian Ferrari Stefan, Stefan Drove, Rike the Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer and Stuart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Timo Gerdau, Alucard, Sonja Bethke-Jehle, Sebastian Zripp, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com/secondunit oder steadyhq.com/secondunit tun. Vielen Dank.